Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Buonasera, ragazzi.
Buongiorno.
E ragazzinas. buongiorno. Wie geht's dir, Lee?
Mir geht's wunderbar. Ich bin sehr gespannt, warum du jetzt mit Italienisch eingestiegen bist.
Weil wir keinen italienischen Gast haben heute. Deswegen bin ich mit Italienisch eingestiegen.
Okay. Weißt du das denn schon, ob unser Gast Italienisch spricht?
Hast du italienische Wurzeln, lieberst du? Steigen wir doch so ein.
Namaste zusammen. Nee, habe ich nicht. Ich bin, Wurzeln aus der ehemaligen DDR. Aber Italienisch ist bei mir nicht vorhanden. Tut mir leid.
Immerhin. Bisschen Ostblock kann auch nicht schaden.
Ja, aber ich kann trotzdem versuchen, heute rassig zu sein, wenn ich das zusage. Kannst versuchen.
Auch nicht schlecht.
Also.
Ich bin gespannt, wie das aussieht.
Jetzt sind wir direkt eingestiegen. Wir hatten dich ja noch nicht zu Gast, aber wir hatten ein paar aus unserer gemeinsamen Bubble auf jeden Fall hier, weil du kennst Schlogger auf jeden Fall gut. Du hast mit Mo schon aufgenommen, glaube ich. Hm. Und der liebe Sven, alias Zero Famous, war ja auch hier. Und dem habe ich gesagt, hol doch mal den Stu ran und so weiter oder gib mir mal den Kontakt. Und seine Ansage war tatsächlich, ja, mal hat er Bock, mal hat er nicht Bock. Und dann dachte ich so, okay, wir fragen hier die Mariah Carey, der Filmpodcast an offensichtlich. Aber er hatte Bock offensichtlich, weil Stu ist am Start.
Sehr schön, ja, zum ersten Mal.
Zum ersten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du hast auch richtig gemacht, weil deine Reaktion war, wenn der Podcast Adel anklopft, dann bin ich natürlich dabei. Das waren tatsächlich die Worte, wo ich gesagt habe.
Ich hatte halt ein unglaublich schlechtes Gewissen, weil ich wusste halt von Zero, dass ihr meine Adresse haben wolltet. Und dann habe ich es halt gegeben, weil ich dachte, cool, und dann kam halt nichts. Und dann dachte ich schon so, okay, vielleicht haben sie mich vergessen, weil sie coolere Gäste finden für ihren super Podcast. Und dann habe ich so nach 2-3 Wochen mal im Spam-Ordner nachgeguckt und siehe da, was mich da erwartet hatte. Und dann hatte ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Deswegen musste ich ein bisschen extra Honig auf die E-Mail schmieren.
Naja.
Ach, ich finde, das passt sehr gut zu uns, dass wir direkt im Spam-Folder landen.
Oder ja, das ist ein sehr intelligenter Computer. Da gehört ihr auf jeden Fall hin, Papierkorb.
Jetzt nicht mehr. Ihr wurdet entspammt.
Wir wurden entspammt. Das ist dann deine eigene Verantwortung, deine eigene Schuld. Also hier hört die Verantwortung dann auf.
Ja, ja, du bist freiwillig hier.
Du bist freiwillig hier, ja. Aber freut uns sehr. Ja, erzähl doch mal, wo man dich sonst hören kann und was du so machst. Du hast ja verschiedene Formate.
Ja, also ich bin beheimatet bei diversen Publikationen, möchte ich es nennen. Ich bin als freier Autor bei Filmstarts unterwegs, bin als Autor bei Movie Break unterwegs und mache Podcasts bei Movie Break, aber hauptsächlich natürlich beim Telestammtisch. Wo ich halt eben auch mit der Werten Schlogger das Projekt Schocker mit Schlogger habe. Kurz zur Erklärung, das hat sie wahrscheinlich auch schon in der Folge erklärt, aber doppelt hält besser. Schloggy ist so jemand, die mag keinen Horror und kommt damit nicht zurecht, aber wie so eine Katze ist sie trotzdem so neugierig und nähert sich dem Gebiet Horror immer wieder. Und deswegen hat sie mich dann eines Tages gebeten, komm, lass mal einmal einen Monat über einen ausgewählten Horrorfilm sprechen. Das machen wir jetzt seit mittlerweile fast 2 Jahren. Die nächste Folge ist dann Tanz der Teufel. Die müsste dann auch online sein, wenn diese Folge hier erscheint. Könnt ihr gerne reinhören.
Cool.
Und ja, wir reden dann über den Film, was wir aktuell so gesehen haben, aber natürlich vor allem, wie viel von Schloggis Seele wurde zerstört, nachdem sie dann den jeweiligen Film geguckt hat. Das ist immer, also für mich ist es immer ganz spaßig für Schloggi. Ich weiß es nicht, aber ich bin da ja Egoistenschwein und denke mir, ich hatte Spaß, was interessiert mich der Rest?
Ja, ich drücke dann auch immer weil sie macht das ja online irgendwie, die Vorschläge, was sie dann in der nächsten Episode da vornehmen soll. Ich glaube, es sind immer 3 Filme zur Auswahl und da versuche ich das Ganze auch schon ein bisschen zu beeinflussen über Instagram. Also könnt ihr gerne mal Schlager folgen und das Ganze da ein bisschen und da gerne mal reinhören. Ich habe mir das auch schon angehört, das ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam. Also.
Dankeschön. Ein Kompliment, was ich nur zurückgeben kann.
Cool. Ja, werden wir sehen, ob das immer noch so sein wird nach dieser Episode.
Ja, ich gebe mir noch eine halbe Stunde, dann kommt hier der wahre Stu raus und dann ist die Schonzeit vorbei.
Okay.
Ja, easy. Du weißt ja, wir sind unrated. Du kannst fluchen, du kannst machen, was du willst. Also überall, wo du sonst immer zurechtgestutzt wirst, hier Filmstarts ist ja, ist das öffentlich? Rechtlich?
Bin ich sicher? Nee. Das ist kapitalistisch.
Ach ja. Funk war öffentlich-rechtlich. Genau.
Funk war es, ja.
Ich bin da nicht so daher bei den Großen. Aber,
ich auch nicht.
Gut, dann kennst du es ja, dann kannst du ja frei Schnauze reden, was du willst.
Das ist verfickt geil. So.
Ja, verfickt geil.
Wow.
Ohne zwischendurch immer irgendwelche Produktplacements zu droppen, aus Versehen.
Ja.
Okay. Was machen wir? Wollen wir mit dem Auftragsfilm anfangen oder habt ihr noch was auf der Seele? Wollt ihr noch was loswerden?
Eigentlich, ich von meiner Seite bin jetzt gespannt, wohin die Reise geht und hoffe, ich werde nicht kurz vor Abschluss des Podcasts irgendwie rausgeschmissen oder so, weil ich mich unfertig verhalte.
Das wäre eine Premiere.
Auf der anderen Seite, Zero hat es auch geschafft, von daher.
Eben, also bis jetzt haben wir noch keinen rausgeschmissen, das wäre definitiv eine Premiere.
Das wäre eine Premiere.
Aber dann klingt das ja so, als würdest du unser Konzept kennen. Mhm. Wir sprechen über Filme und haben gemeinsame Filme auch, die du brav mitgeguckt hast.
Ja, sehr vielen Dank dafür.
Da wäre vielleicht interessant, aber vielleicht machen wir das im Nachhinein, weil wir müssen ja auch vorher Punkte raten bei den Filmen und das könnte ja Informationen geben. Aber nachdem wir die Filme rezensiert haben, würde ich natürlich auch gerne wissen, warum du diese beiden Filme ausgerechnet gepickt hast aus unserem sehr großen Portfolio. Aber da wir vorher noch ein Punkteraten haben, sollten wir diese Information vielleicht ans Ende schieben.
Ja, können wir nachher machen. Bezüglich Punkteraten würde mich generell mal interessieren, das ist ja fast schon eine philosophische Frage, wie gehst du an Bewertungen von Filmen ran, wenn du die irgendwie auf Letterboxd loggst oder vergibst du da Sterne oder Punkte? Wenn ja, wie bist du da unterwegs?
Ich wäre halt unglaublich gerne einer von diesen ganz coolen Leuten, die keine Sternewertung geben, sondern einfach nur was schreiben und dann sagen, go for it. Ich finde das schon irgendwie ganz cool, aber ich krieg das nicht hin. Ich bin wirklich jemand, wenn ich aus dem Kino komme, ist so der erste Griff zum Handy und dann Letterboxd und dann wird meistens sofort bewertet. Bei manchen Filmen warte ich ein bisschen. Und das Paradoxe ist, dass es mir aber im Gegenzug ist, echt herzlich egal ist, wie ein Film bei IMDb, Letterboxd oder sonst wo bewertet wird, weil ich halt so an die Sache rangehe, wenn mich ein Film interessiert, auf welcher Ebene auch immer, dann will ich den halt gucken. Und es ist mir immer ziemlich egal, wie der bewertet worden ist. Also wir haben ja heute auch einen Film, der auch äußerst negativ besprochen wurde, und den wollte ich halt einfach gucken, weil eben der ganze Stars wieder mitmachen. Und da war es mir auch herzlich egal, dass der, was ich bei IMDb, eine minus 5 hat von plus 10 oder so. Ich finde das natürlich legitim zu sagen, ich schaue immer vorher auf die Wertung bei Rotten Tomatoes oder so, aber ich mache das in der Regel leider gar nicht. Deswegen musste ich, das war ja der letzte Akt, bevor ich hier aufgetaucht bin, noch schnell bei meinem Film gucken, wie steht der punktuell da, weil das ist halt eine Sache, auf die ich halt gar nicht so achte.
Mhm. Aber wie großzügig oder knauserig bist du denn da unterwegs? Also bist du so einer, der hat irgendwie 5 Filme, die ganze 5 Sterne bekommen oder eher andersrum?
Ich habe schon mehr. Also ich merke schon mit einem gewissen Alter, ich bin jetzt junge 42 Jahre alt, gibt es schon, hat man schon viel gesehen, das wirkt sich dann schon auf die Bewertung aus. Mhm. Aber ich würde zum Beispiel sagen, einen Film, den ich bei Letterboxd 3 von 5 gebe, das ist halt überdurchschnittlich. Das ist jetzt kein super Film, aber das ist ein Film, den ich als ganz gut, als solide beschreiben würde. Den kann man mal gucken, wenn man nicht so hohe Erwartungen hat. Und ab 3,5, 4 fängt es dann schon an, gut zu werden. Und ja, ich gebe selten 5, aber ich würde sagen, ich gebe im Jahr bestimmt schon so 5, 6 Filmen 5 Sterne. Also okay. Das ist wirklich mich dann wirklich so, wo ich sage, ist für mich persönlich ist das ein Meisterwerk. Ich glaube, den letzten Film, den ich so hoch bewertet habe, war jetzt auch dieser von Mascha Schelinski, In die Sonne schauen, Sound of Falling, der jetzt Ende August rauskommt. Das war für mich ein Meisterwerk. Und da bin ich auch keiner, der sagt so, ich muss einen Film erst 8-mal gucken, um dann die finalen 5 Sterne rauszurücken. Wenn ich da aus dem Kino rauskomme, habe dieses euphorische Gefühl, dass ich sowas noch nie zuvor gesehen habe, dass es mich irgendwie emotional involviert hat, dass ich da voll drin aufgegangen bin, dann habe ich auch kein Problem, 3 Minuten nach der Sichtung sofort die volle Punktzahl rauszuhauen.
Ja, da haben wir
wie wir hier in Köln sagen, jeder Jeck ist anders.
Jeder Jeck ist anders. Ja, da haben wir schon mal eine Marschrichtung, das ist nicht schlecht. Ja. Mhm. Okay, wissen wir Bescheid.
Schön.
Ja, hast du, willst du sonst noch Analysen aufstellen?
Nö, wir können gerne loslegen.
Dann,
wie machen wir's?
Machen wir das, ja. Ich würde sagen, wir machen einen Auftragsfilm am Anfang und einen am Ende und dann mit unseren eigenen Rezensionen in die Mitte.
Okay.
Jetzt wollte ich sagen, so lass uns doch mit denen anfangen, wo es schwerer ist zu raten, aber ich wüsste bei beiden ehrlich gesagt nicht, welcher leichter ist zu raten. Also die sind beide tricky.
Mhm.
Insofern sucht's euch aus, mir ist es völlig wurscht.
Dann darfst du das gerne entscheiden.
Ja,
da ich ja hier recht cool wirke, aber ich innerlich brodel, würde ich sagen, Angst würde doch ganz gut passen.
Das würde ganz gut passen als Überleitung, okay.
Ist sehr schön.
Dann machen wir das doch. Ja, Angst ist ein Auftragsfilm, den uns unser Bewegbild-Bastard, Dennis, der bei uns hier ein Spin-off hat, der uns aber auch supportet, in den Auftragsring geworfen hat. Insofern hat er mich lustigerweise auch gestern, als ich den Film angeschmissen habe, hat er mir eine Nachricht geschrieben. Da dachte ich so, okay, das ist ein gutes Timing. Ich gucke gerade deinen Film, lass mich in Ruhe. Und dann reden wir doch über den.
Mhm.
Bisschen was Deutschsprachiges.
Aus Österreich.
Aus Österreich, ja.
Und, aus Österreich, ja. Okay, du hast ja so ein bisschen, ich habe da rausgehört, dass du horroraffin bist, dass dieser Film hat ja definitiv Elemente, die Horrorfans unter Umständen zusagen könnten. Und deswegen, vergibst du halbe Punkte? Oder begrenzt du das? Ja?
Ja, ja.
Okay. Pass auf, dann sage ich, Stu ist bei einer 7,5 und bei Guess wage ich mich mal. Ich kann mir echt sehr gut vorstellen, dass das genau dein Ding ist.
Was? Deutsche Filme? Gibt es doch nur vier, die gut sind. Ja, oder österreichisch. Ja gut, da sind, die Quote ist besser in Österreich tatsächlich als in Deutschland. Ja.
Nein, Mario. Aber der macht schon ein paar Sachen, wo ich mir wirklich vorstellen kann, dass du das feierst. Deswegen, ich sag 8,5.
Ja, wer soll ich mal vorpreschen? Gut, dann sag ich, ich sag's du 8,5.
Wow.
Und bei dir ein bisschen verhaltener. Aber 6,5, komm.
Okay, bist du.
Okay. Jetzt schon die Lösung oder soll ich was?
Nein, du musst einen Tipp abgeben.
Die Lösung machen
wir. Ja, wir
raten
die
im Vorfeld.
Es tut mir leid.
Kein Problem.
Ich würde schätzen, Guess 8,5. Würde ich mitgehen und du wärst. Es ist echt ein schwerer Film, aber ich finde 7 ist gut. Ich glaube, bei 7 habe ich ein wohliges Gefühl, dass ich da vielleicht nicht komplett daneben liege. Wobei wohliges Gefühl und Angst jetzt auch nicht so zusammenpasst, wie ich finde.
Ja.
Aber der Film ist auf alle Fälle speziell, da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Ja.
Dennis hat mir viel Spaß gewünscht und hat dann auch nochmal korrigiert die Nachricht und meinte, kommt dieser Satz ihm unpassend vor, wenn er weiß, um welchen Film es sich handelt. Insofern, das klingt jetzt genauso wie das, was du gerade gesagt hast. Ja, Angst aus dem Jahr 1983 von Regisseur und Autor Gerald Kagel. Hat ihn nicht zusammengeschrieben. Also es gibt einen polnischen Autor, der hier noch einen Credit kriegt. Den dürft ihr gerne aussprechen.
Komm, versuch's.
Zbigniew Rybczynski vielleicht.
Das klingt doch schon sehr vielversprechend.
Das geht eventuell in die Richtung, ja.
Ja, der das hat tatsächlich...
fehlen mir auch ein paar Vokale, ja.
Ja, ich kaufe ein E.
Wenige, ja.
Also spannend finde ich ja, dass der als Autor gar nicht so viel gemacht hat, ne? Hat 16 Autoren-Credits, aber der hat 59 Regie-Credits und ist halt auch DOP, was er bei diesem Film eben auch war. Und das finde ich gerade, wenn man hier die Bildsprache, ne, die ist ein spezielles Ding so und
ist
deswegen müssen wir den auf jeden Fall erwähnen. Und der Herr ist wirklich, der hat auch große Sachen gemacht und unter anderem hat er 83 einen Oscar bekommen für einen animierten Kurzfilm namens Tango.
Ja.
Ja, und der hat das eben geschrieben zusammen mit Gerald Kagel und dann eben auch Kamera gemacht.
Und das sehr gut, möchte ich sagen.
Ja, weil man hat natürlich, ich hatte wieder so, in der ersten Szene hatte ich wieder so ein bisschen den Eindruck, okay, es sieht natürlich ein bisschen nach 80er Jahre ZDF aus, weißt du, nach so Derek von damals, so von der Optik. Aber als die Kamera aber dann dazu kam und als ich dann so ein paar Spielereien mit dem Bild gesehen habe, dachte ich so, okay, das macht die Sache wieder total besonders. Und es geht nur um die Optik so ein bisschen und um das...
du meinst jetzt nur den Look.
Um das Color Grading, den Look, genau. Als
ein Standbild hätte.
Als ich dann gesehen habe, was er mit der Kamera macht, dachte ich, okay, das wiederum ist schon wieder weit entfernt von Fernsehqualität.
Ja, weil das geht ja mit dem ersten Shot direkt los.
Mit dem Kran meinst du?
Mit dem Kran?
Der erste Shot ist doch mit diesem Kran, oder?
Nee, der erste Shot ist, wie er die Straße langläuft. Und die Kamera ist vor ihm, aber wie an ihm befestigt und dreht sich dann auch um ihn rum. So, also ich habe mich auch da gefragt, wie die es gemacht haben, ob die irgendwie so einen Steady Rig an ihm befestigt haben. Es sieht auch so aus, weil hinten im Rücken, wenn er dann später an der Tür ist, siehst du auch, dass das Jackett nicht wirklich mit der Muskulatur mitgeht. So, deswegen, ich vermute, die haben irgendwas an ihn rangebaut.
Ja, ja, so war es auch. Die Kamera war an ihm dran. Genau das, was sie gesagt hat. Okay. Steady Rig an ihn rangebaut.
Gab es da Making of oder wie?
Ja.
Oh, fett. Okay, weil da hat mich stellenweise wirklich interessiert, wie das gemacht, aber ich konnte es mir nur so erklären.
Ah, super kurz, nur 5 Minuten, 7 Minuten, aber da wurde es erklärt, dass...
Und weil das sorgt halt wirklich für einen speziellen Look, ne? Weil sich die Kamera halt konstant um ihn rumdreht, egal wie er sich fortbewegt. Und das ist schon ein spezieller Shot, mit dem das Ding einsteigt, finde ich.
Ja, ist ganz interessant, weil auf der Scheibe war nämlich noch eine Einleitung von, wie hieß er denn hier? Das deutsche Enfant Terrible, jetzt ist mir hier der...
Kinski?
Nee, hier der Regisseur, der auch so diese ganzen Gore-Filme gemacht hat und so.
Ja, jetzt. Olaf Ittenbach?
Genau.
Ach so.
Genau, und Ittenbach hat praktisch
Olaf Ittenbach? Entschuldigung, aber das schockiert mich gerade ein bisschen, weil ich würde ja jetzt Angst von Gerhard Kagel und die Werke von Olaf Ittenbach so auf also wirklich ganz weit voneinander trennen wollen, aber gut.
Die liefen allerdings auf dem gleichen Festival und deswegen Ittenbach Film, der hat auch einen Film gemacht über einen Serienkiller und so und der lief irgendwie nach Angst auf so einem gleichen Festival und die Zuschauer oder Leute, die den Film schon kannten oder die Leute von der Jury haben halt zu Ittenbach gesagt, so pass auf, du musst dir den angucken, der ist richtig gut und der ist so ähnlich in dem Fahrwasser wie dein Film, die passen gut zusammen. Und er meinte, alles klar, gucke ich mir den Film an von dem österreichischen Kollegen und saß dann und hat gesagt, Alter, er hat gar keinen Bock mehr, seinen Film vorzuführen, weil er den halt besser fand. Das war wirklich seine Ansage. Und
das ist so, wie wenn du nach Eminem rappen musst, Alter.
So ungefähr.
Oder war das vielleicht Buttgereit?
Buttgereit, Mann, von Necronomicon, wie heißt der Film?
So. Hier,
Necroromantik, Todesking und Schramm.
Necroromantik, genau, diesen Film.
Genau. Ne? Genau, ich würde sagen, also bei Ittenbach, das hat für mich im Kopf, dass ich zusammengepasst, sorry.
Ich war mir auch nicht sicher,
ob das... Bootgereit klingt schon eher nach Festivals.
Bootgereit war das, ja. Bootgereit, meine Güte, Alter. Ja, ist früh am Tag, Entschuldigung. Ich bin noch nicht auf Betriebstemperatur.
Fürs Protokoll, es ist 15 Uhr.
Ja, sag ich ja. Früh am Tag.
Sehr schön. Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Kann ich gerne machen, ja. Es geht um einen Herren, der auf jeden Fall einen Drang verspürt zu morden und deswegen auch schon im Gefängnis gelandet ist. Und der nennt sich hier einfach Kay, der Psychopath, wie er hier in den Credits auftaucht. Also wir erfahren nicht seinen bürgerlichen Namen, aber wir erfahren, dass er seine eigene Mutter umgebracht hat und zumindest versucht hat umzubringen. Die hat zwar irgendwie schwer verletzt überlebt, aber er hat das ein oder andere Mal einen Mordversuch gestartet und hat, glaube ich, auch schon mal getötet, oder? Ich glaube, einen Mord hat er begangen und saß deswegen 10 Jahre im Knast. Und wir hören die ganze Zeit seine Gedanken im Voice-Over. Und zwar über den kompletten Film. Das heißt, in dem Moment, wenn er aus dem Gefängnis entlassen wird, die Wärter geben ihm irgendwie sein Hab und Gut, dann geht er auf die Straße und schon verspürt er wieder diesen Drang zu morden. Also es ist nicht irgendwie besser geworden im Gefängnis, sondern er hat das immer noch in sich. Geht dann irgendwie in die nächste Kneipe rein und beobachtet so zwei junge Frauen und sucht die sich schon aus als Opfer und sagt, wie schön das wäre, irgendwie die näher zu kommen. Und dann erfahren wir, was in seinem kranken Kopf so vorgeht in dem Voice-Over. Dann steigt er in ein Taxi, wo auch eine junge Taxifahrerin drin ist, die er versucht umzubringen, aber die merkt schon, dass irgendwas hinter ihr auf der Rückbank, dass der irgendwie nicht so richtig klar im Kopf ist und so. Und sie fühlt sich da unwohl und bremst dann, schmeißt ihn aus dem Taxi. Also es geht gerade nochmal gut. Er flüchtet irgendwo querfeldein in den Wald und kommt in ein verlassenes Haus, wo er denkt, da wohnt keiner drin und dachte, okay, die ist abgelegen, keiner ist hier, schlägt die Scheibe ein, betritt das Haus und findet einen Mann im Rollstuhl, der auf jeden Fall geistig behindert ist, glaub, wie es hier heißt, und findet ihn in diesem Haus. Und kurze Zeit später kommen auch so die anderen Hausbewohner rein, nämlich eine Tochter und die Mutter von ihr.
Er bricht in das Haus ein.
Er bricht in das Haus ein, ja. Er schlägt die Scheibe an und bricht ein in das Haus. Und dann hat er praktisch die Tochter, die Mutter und den Mann im Rollstuhl in diesem Haus. Und dann plant er wieder seiner Mordlust nachzugehen, indem er diese Familie praktisch massakrieren will und sagt, das ist eigentlich der perfekte Ort, weil hier sind keine Zeugen, hier sind keine Nachbarn in der Gegend. Und hier kann ich meinem Drang nachgehen. Und das alles wird begleitet durch die Gedanken von ihm im Voice-Over halt geäußert.
Und das ist dann gar nicht so straight, wie sich das jetzt anhört. Also er ist selbst bei dieser Ausübung der Tat mit sich so ein bisschen im Konflikt. Aber nicht darüber, ob er es tun soll, sondern wie er es tun soll.
Ja.
Also, ne, geht es dann auch drum, die Mutter muss das auf jeden Fall mitkriegen, dieses Leid so. Deswegen muss sie bei Sinnen sein und all sowas. Da, und da sind wir ja die ganze Zeit bei ihm im Kopf.
Ja, das, was ihm auch wichtig ist, ist, dass wenn Zeugen zum Beispiel in der Gegend sind, die diesen Mord beobachten oder er fesselt die oder fixiert die irgendwo, dann legt er großen Wert darauf, dass die beobachten, wie er jemand anderen umbringt, weil er will die Angst in den Augen sehen von den anderen. Er will spüren, dass die praktisch Angst, er will Angst auslösen bei den Menschen, die halt in der Gegend sitzen. Und das wird im Laufe des Films auch nochmal an einer anderen Stelle klar, weil er sich dann nicht nur irgendwie abgelegene Plätze sucht zu morden. Weil ihm geht es tatsächlich darum, dass die Leute diese Angst in ihren Augen, dass er das spürt, dass er das sieht. Das ist das Wichtige. Ja, und das...
Was ich,
ja?
Was ich halt an dem Film so krass finde, das habe ich gerade eben schon angesprochen, ist halt diese Ästhetik. Ja, von den Kameraaufnahmen ist der wirklich sehr eindrucksvoll, wenn man bedenkt, wann der entstanden ist, nämlich Anfang der 80er Jahre. Und der hat, glaube ich, auch viel vorweggenommen. Aber ich fand diese Aktenzeichen XY-Ästhetik irgendwie sehr wirkungsvoll. Weil ich weiß nicht, ob die das als Kind geguckt hat, aber ich fand es als Kind immer total spannend. Hier Eduard Zimmermann und Gabi B. verschwunden oder so. Dann hat man diese Filme halt gesehen.
Mhm. Ist halt wie True
Crime. Und das wirkt halt genauso. Mhm. Und dann kommt aber dieser Film halt um die Ecke. Einmal mit diesen grandiosen Kameraeinstellungen und Fahrten, aber auch mit Szenen, die sich halt wirklich so ins Gedächtnis reinbohren, weil die halt wirklich kaum auszuhalten sind wegen ihrer Brutalität. Und diese Brutalität ist ja keine filmische Brutalität an sich. Ist jetzt nicht sowas wie bei Terrifier oder irgendwelchen Splatter-Filmen, dass es ästhetisiert, ich kann nicht sprechen, ihr wisst, was ich meine, ist, sondern es wirkt ja sehr, sehr bodennah, sehr, sehr realistisch, sehr, sehr authentisch. Also ich will mir das gar nicht angucken. Das ist halt unangenehm zu gucken, weil es so echt so nah wirkt. Es gibt im Laufe des Films ja diese eine Mordsequenz in diesem, ich nenne es mal Tunnel mit der Frau, und das ist kaum auszuhalten. Und das muss ein Film für mich auch erstmal schaffen, weil ich nehme mal an, ihr auch schon echt viele Mordszenen in meiner filmischen Zuschauerkarriere gesehen, aber das war jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal, dass ich einen Film gesehen habe und es ging mir wirklich nah und das war so eine Szene, wo ich wirklich dann dachte, okay, vielleicht mache ich hier jetzt erstmal für mein eigenes Seelenwohl Pause für ein paar Minuten und gehe mal kurz irgendwie vor die Tür, weil es mich so fertig gemacht hat, diese Szene. Also nicht nur die Szene, aber so das Ganze drumherum, weil irgendwann einem ja auch selbst klar wird, das ist kein Film, der darauf aufbaut, dass jetzt gleich der strahlende Held oder die Polizei um die Ecke kommt und dann wird alles gut und in letzter Sekunde wird er erschossen oder so. Das ist ein sehr pessimistischer, sehr böser und sehr radikaler Film. Das kann man sehr schnell hassen. Ich für meinen Teil finde das immer sehr, ja, bewundernswert, klingt jetzt so ein bisschen, als würde ich hier applaudieren und sagen, boah, es ist richtig geil. Aber ich finde das aus einer künstlerischen Perspektive einfach unglaublich wirkungsvoll und beachtlich, was da geleistet worden ist.
Mhm. Ja, der geht als Eingemachter. Also ich hatte so ein bisschen Funny Games Vibes, da wird ja auch einiges gezeigt und wird draufgehalten. Und
ich war auch nicht groß überrascht, dass Gaspar Noé großer Fan von dem Film ist.
Richtig, ja.
Gerade du hast die Szene im Tunnel jetzt angesprochen, also da kann man wahrscheinlich schon auch eine Inspiration draus lesen.
Oh ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Irreversibel und so, also.
Definitiv, ja. Das war schon auch sehr hässlich, dieser Moment. Also man hat sich irgendwie beim Drehbuch oder beim Filmdreh an mehreren deutschen Serienkillern orientiert. Einer war ja auch bekannt dafür, der wurde irgendwie genannt, der Vampir von blablabla, weiß ich nicht, von dieser Stadt, wo er herkommt. Weil er nämlich auch gerne Düsseldorf, der Vampir von Düsseldorf, weil er nämlich gerne auch das Blut seiner Opfer getrunken hat, nachdem er die abgemetzelt hat. Und das war hier so ein bisschen, also die Figur von dem Psychopathen hier war so ein bisschen die Mischung aus mehreren Killern.
Also so wie ich das verstanden habe, da steht doch auch, dass das auf realen Dingen basiert.
Ja.
Und das ist ja der Fall Kniesek.
Ja.
Was die Vorlage ist.
Ja, aber es sind trotzdem mehrere Sachen eingeflossen, weil Kniesek war der Fall, dass er nämlich in einem Haus irgendwie eine Familie festgehalten hat.
Ja, auch in der Konstellation, ne?
Er hat aber nicht das Blut getrunken.
Nein.
Das wiederum war ein anderer Killer.
Er hat ja auch einen Tick anders umgebracht, aber halt jetzt auf der Konstellation basierte das, dass der mehr oder weniger planlos irgendwo hingerannt ist und dann in einem Haus gelandet ist, wo eben diese drei Personen vorgefunden hat, respektive den Sohn zuerst und dann ja auch erst irgendwie am Abend oder so, ne? Mutter und Tochter.
Ja, wie er dann auch versucht, die Leute am Leben zu halten, weil er halt die noch als Zeugen haben will, weißt du, damit die anderen Morde noch beobachten, weißt du, damit er irgendwie da noch Angst auslöst und dann irgendwie die Enttäuschung zu sehen ist, wenn die dann doch irgendwie, wenn er die zu früh getötet hat oder wenn die dann weggestorben sind und so. Also es ist schon, wir sind halt die ganze Zeit auch mit seiner Stimme, das fand ich auch krass, weil so ein Voice-Over kann halt oft faul wirken, so als von wegen so, ja, du kannst es filmisch nicht umsetzen, also machst du ein Voice-Over. Aber in dem Fall von so einem Killer?
Naja, vor allem, du hast ja nicht wirklich Dialoge. Also deswegen ist das im Grunde mehr oder weniger der einzige Text, den wir bekommen, ist seine Stimme im Kopf.
Ja, bis auf wenige Ausnahmen.
Ja, klar hast du Rumgeschrei und so. Ne?
Ja, ja gut, aber, wenn er jetzt in diesem Wirtshaus ist oder so, hast du ein paar Dialoge, aber jetzt natürlich nichts.
Naja, aber jetzt auch keine, die zur Handlung beitragen und erst recht nicht zu dem, was ich glaube, was der Film erzählen möchte, weil, also ich könnte ja auch gleich noch was zu sagen, aber das soll wahrscheinlich so ein bisschen Psychogramm sein von so einem Sadisten oder eben jemand, der halt einfach eine Lust am Morden hat. Und ja, oder ich weiß nicht, was glaubt ihr, was will uns der Film erzählen?
Also ich glaube, dass viele Filme ja auch, es gibt ja viele Serienkiller-Filme, wo es darum geht, dass jetzt Cop A mit Cop B, nehmen wir 7 oder so, die versuchen einen Killer zu finden. Aber du bist bei diesen Filmen selten ausschließlich bei dem Killer von der ersten bis zur letzten Szene und begleitest ihn. Und du wirst praktisch gezwungen, seine Tat mit ihm mitzugehen und nicht jetzt irgendwie nur die Morde oder das Ergebnis zu sehen und dann irgendwie den Cops zu folgen, die das Ganze irgendwie versuchen aufzulösen. Insofern zäumt man das Pferd hier von der anderen Seite auf. Und das fand ich schon äußerst interessant, dass der Film uns zwingt, mit den Gedanken in dem kranken Kopf und in den kranken Taten in jeder Sekunde bei dem Psychopathen zu sein, der uns durch den Film führt.
Ja.
Okay.
Also, wenn ich mir halt anschaue, wie Serienkiller so in Serie und vor allem im Film halt dargestellt oder porträtiert werden, da denke ich an erster Linie an so Genialisten hier wie Hannibal Lecter oder jetzt, wie heißt der, Dama bei Netflix oder so. Und Angst ist ja wirklich, also dieser Erwin Leder, der diesen Psychopathen herausragend spielt, der ist halt einfach eine arme Wurst. Aber wenn du den auf der Straße siehst, wirst du nicht denken, wow, das scheint jetzt irgendwie ein Superkiller zu sein, sondern denkst du wahrscheinlich, okay, es ist halt einfach so ein ganz normaler, etwas älterer Typ, der die besten Zeiten seines Lebens schon hinter sich hat. Und dass der halt irgendwie Menschen eiskalt umbringt, das würde dir im Traum nicht einfallen. Und dann hast du halt eben dieses, ich nenne ihn gerne armes Würstchen, da, das ja auch wirklich damit hadert, dass es nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und wir kennen halt einfach nur Serienkiller in Filmen, die planen etwas und führen das perfekt durch und sind allen überlegen und dann kommt halt der Cop. Und hier ist es halt nicht so. Also der Film verwehrt einem ja auch so diese Genugtuungsmomente. Zum einen, dass er irgendwas macht, was wir schon wirklich glauben zu kennen und dann halt eben, wie ich schon sagte, dass es halt eben ein Happy End gibt. Und das finde ich ganz schön. Also er spielt auch, finde ich, mit unseren Erwartungen. Ob er das jetzt absichtlich gemacht hat, weiß ich nicht. 1983, weiß ich nicht, wie das Thema Serienkiller noch vor 7 und Schweigende Lämmer wirklich in Filmen propagiert worden ist. Aber aus einer heutigen Sicht fand ich das eigentlich ganz spannend, weil ich kann mich nicht davon freimachen. Ich wusste grob, worum es geht. Ich habe den Film angefangen und habe wirklich die ganze Zeit gewartet, dass jetzt der Ermittler kommt oder irgendwie was passiert, dass er dingfest gemacht wird. Aber es passiert ja nicht. Und auch die Morde sind halt auch wirklich frei von ich nenne es mal, von dieser Romantisierung des Tötens. Das ist ja wirklich einfach nur brutal und widerlich. Das ist, wie ich schon sagte, für mich war es wirklich sehr schwer, mich das anzuschauen. Und ich mag das eigentlich, wenn ein Film das bei mir auslöst, dass ich mit mir kämpfen muss, da eigentlich hinzuschauen. Ich bin dafür sehr empfänglich, sage ich mal.
Ja, es ist ein fieser Film. Und deine genannten Beispiele, ich meine Hannibal Lecter und Co., oder nehmen wir mal den Killer in 7 und so, das sind ja alles nur so Nebenfiguren. Wenn du jetzt die Screentime die anguckst und so weiter, dann sind die Hauptfiguren auf jeden Fall woanders. Und die Filme, die halt einen Serienkiller ins Zentrum packen, sowas wie Bateman, du weißt dann American Psycho, oder nehmen wir mal Henry, Portrait of a Serial Killer, die kamen alle tatsächlich nach Angst, weil auch damals so in den Jolly und so, das war ja nicht die Hauptfigur, sondern die Hauptfiguren waren ja andere Personen irgendwie, die dann irgendwie in Gefahr sind. Aber der Killer selbst war ja immer irgendwie im Hintergrund. Und hier folgen wir ihn in jeder Sekunde. Und das finde ich schon, ist der Unterschied.
Ja, klar, ist sehr anders als andere Filme. Ich finde trotzdem, dass der ein paar Jolly-Anleihen hat. Vor allem eben auch mitunter in der Bildsprache. Aber jetzt bin ich trotzdem nicht so wirklich schlauer bezüglich der Frage, was glaubt ihr, was uns der Film erzählen möchte? Also ihr habt jetzt aufgezählt, inwiefern er Dinge anders macht als das, was ihr vielleicht erwartet habt. Aber was dann unterm Strich bei rausgekommen ist, da weiß ich leider immer noch nicht mehr.
War ja nicht befriedigende Antwort für dich.
Nee.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen eine Kritik, weil wir haben ja erzählt, er hat vorher schon mal gemordet und ist 10 Jahre im Knast und kommt dann einfach wieder raus. Und es wird ja nicht erzählt, was er in diesem 10 Jahren Knast gemacht hat. Und ich glaube, heutzutage gibt es ja dann sowas wie psychologische Angebote, dass man eben guckt, wie kann man demjenigen helfen, dass er irgendwie keine Lust hat mehr zu morden. Und das wird ja auch gar nicht thematisiert. Deswegen habe ich es für mich immer so ein bisschen verstanden, dass es vielleicht auch als Kritik einfach genannt wird, so an diesem System. Einfach, du hast was Böses getan, jetzt gehst du in den Knast und nach 10 Jahren kommst du raus und was danach ist, ist uns erstmal wieder egal. Kann man so sehen. Ich finde, das ist jetzt auch nicht gerade der befriedigendste Antwort auf deine Frage, aber ich finde es halt echt schwer, die Frage zu beantworten, wenn ich ehrlich bin. Was will mir Angst erzählen? Ich meine, im Groben ist es einfach ein Film über einen Typen, der ein Haus einbricht und Leute umbringt und danach halt eben mehr zufällig als alles andere gefasst wird. Und dabei sollte ja vermutlich klar gemacht werden, dass das auch nur ein Mensch ist, weil er ja auch am Ende gefasst wird, weil er zu doof ist, um es mal ganz profan zu sagen. Aber was der Kagel sich da eigentlich gedacht hat, keine Ahnung. Vielleicht ist es viel einfacher, als wir da denken, und der wollte einfach nur sein neues Kamera-Equipment ausprobieren. Ich weiß es nicht.
Sehr gut möglich, ja. Guess, was glaubst du?
Ich glaube tatsächlich, dass es auch nicht viel mehr ist als das. Also er wollte irgendwie, er wollte uns zeigen, er wollte so ein Day in the Office von einem Serienkiller halt uns präsentieren und viel mehr Story und viel mehr Handlung und irgendwie groß so dieses psychologische Hintergrundwissen, das wollte er, glaube ich, durchs Voice-Over durchscheinen lassen. Aber ansonsten, was die Story angeht, ist dieser Film eigentlich schnell runtergebrochen.
Hm. Also, nee, es muss ja auch gar nicht, das, was er erzählen will, muss ja jetzt auch nicht über die Story funktionieren oder so, sondern eben könnte er sein, es soll halt eben eine Art Psychogramm sein oder wir hier in die Psyche von so einem Serienmörder blicken.
Ja, eben. Und die Idee war, glaube ich, also weil das ist ja sehr selten zur damaligen Zeit bis in die 80er rein, im deutschen Fernsehen oder im deutschen Kino, dass du einen Film erzählst aus der Perspektive von einem Antagonisten, nenne ich es mal, oder von einer bösen Person, weil normalerweise hast du ja immer irgendwelche Leute im Zentrum, die irgendwie interessant sind oder historische Figuren oder so. Mhm. Aber
ja gut, das hat ja auch seine Gründe gehabt, ne? Also weil das ist ja nachgewiesenermaßen auch komplett schief gegangen. Die haben den mit einem Budget von wie viel? 400.000 gedreht, was eh jetzt nicht die Welt ist, das hätte halt auch eben für so einen Fernsehfilm oder so gereicht. Nur, also zur damaligen Zeit vor allem. Mhm. Aber der wurde ja sofort initiiert.
Ja.
Und das auch wirklich super. In vielen Märkten und also in Deutschland vor allem. Und da hat es bis 2010 gedauert, bis der wieder freigegeben wurde. Und dann war der halt auch in Finnland, Norwegen, UK, Australien, Neuseeland und so weiter überall verboten. Mhm. Und deswegen, also die Rechnung hier, was anderes zu machen, damit eben auch mal was anderes gesehen wird, die ist ja nicht wirklich aufgegangen.
Ja, ging nicht auf, aber das war, glaube ich, trotzdem die Intention des Filmemachers. Wir hatten ja Blutiger Freitag hier, das ist ja zum Beispiel auch ein Film, der nicht sonderlich erfolgreich war in den Kinokassen und der auch in manchen Regionen verboten war, aber trotzdem ist das ein Film, der uns Arschlöcher irgendwie ins Zentrum packt und das, das finde ich, das sorgt schon für Eier in den 70er und 80er Jahren.
Ich will das ja auch nicht absprechen. Mir geht es nur darum, mit welcher Intention ihr glaubt, dass der Film gemacht wurde und es könnte halt wirklich sein, dass der einfach gesagt hat, hey, ich will hier mal bildsprachlich was Wildes ausprobieren.
Er ist offensichtlich ein Genre-Fan und glaube ich nicht, dass er damit jetzt irgendwie die große Masse an Kinofans jetzt abholen wollte. Weil auch Budgereit hat ja damals erzählt, dass sie auf so einem das Festival hieß irgendwie, keine Ahnung, Schlachtfestival oder so, Leute, wo halt nur so, das ist so wie das Fantasy-Filmfest heute, weißt du, dass da halt
blutige
Filme gezeigt werden.
Das Genre-Fan-Ding, das kann man ihm noch nicht mal so richtig unterstellen, jetzt mal gemessen an dem, was er gemacht hat, weil der hat ganze 3 Credits, das ist ein Kurzfilm, das ist dieser Film und eine Doku, Alter. Also das ist
man muss dazu sagen, ich muss mich unterbrechen, aber ich finde es gerade so spannend, der Gerald Kagel hat halt, glaube ich, danach irgendwie 50 bis 100 Werbe- und Lehrfilme gedreht. Also der hat unglaublich viel gemacht, halt eben nur nicht im Spielfilmbereich. Und ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass der Angst nicht so erfolgreich war oder ob er einfach gesagt hat, pass auf, ich bin halt mehr interessiert in diesen technischen Aspekt und ich kann das besser umsetzen, wenn ich jetzt kein Narrativ folgen muss und einfach sagen muss, pass auf, ich mache jetzt einen Lehrfilm über, wie kommen die Löcher in den Käse oder so. Mhm. Aber ich muss auch sagen, aber in meiner Fantasie hat er nach Angst die Filme gedreht für die Sendung mit der Maus. Ich weiß, es stimmt nicht, aber ich finde es lustig, dir das vorzustellen, dass derjenige, der Angst gedreht hat, dann später Werbefilme für WDR gemacht hat.
Möglich
klingt komisch, ist aber so. Ja,
klingt komisch, ist aber so. Sehr schön. Ja. Ja, dann können wir den Offsprecher auch noch erwähnen. Der Herr ist nämlich Schweizer. Robert Hunger-Bühler heißt er. Und den Komponisten Klaus Schulze müssen wir auch noch erwähnen, weil die Musik ist ja schon super abgefahren, auch mit sehr funky stellenweise, mit so Synthi-Mucke. Mhm. Also hätte ich auch nicht erwartet an vielen Stellen.
Die ist auf jeden Fall abgefahren. Und den Herrn kennen wir natürlich von Tangerine Dream und die waren ja schon zuständig für einige Soundtracks. Mhm. Also die seien hier auch noch erwähnt. Und das war auch so ein Score, der damals so gut über die Landtheke gegangen ist. Also die Filmmusik von Angst wurde einige Male verkauft. Also das war in Genrekreisen tatsächlich ein ziemlich beliebter Soundtrack.
Okay, wie geil.
Ja. Da haben so ein paar Käfer auf jeden Fall damals abgegroovt mit der Platte auf dem Plattenspieler. Beim Schlüsseltauschen. Okay.
Ja. Ja. Ich kann dir schon mal meinen Status abliefern. Ich bin bei Filmmusik oft einfach raus. Ich nehme das immer so als Ganzes wahr und subtrahiere selten die Filmmusik raus, außer bei ganz, ganz bestimmten Sachen. Ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass ich keine Filmmusik brauche, Gott bewahre. Filmmusik ist sehr wichtig, aber ich habe das so ganz bei vielen Kollegen, die gucken sich einen Film an und reden dann irgendwie von der Filmmusik und ich stehe daneben, ich habe den Film vor einer Stunde gesehen, aber die Filmmusik ist mir so nicht wirklich aufgefallen irgendwie. Ich habe dafür irgendwie nicht das Gehör, glaube ich. Mhm. Leider.
Ja, also wir machen das jetzt, glaube ich, auch selten, dass wir da einzelne Stellen oder Lieder auseinandernehmen, aber ich finde das hier zumindest erwähnenswert, weil das halt nicht die Richtung ist, die man vielleicht erwarten würde bei dieser Sorte Film.
Das ist auf jeden Fall, ja.
Irgendwie echt abgefahrene Mucke für sowas.
Ja, ja, total. Und ich finde, also wo er zum Beispiel durch den Wald rennt, weißt du, mit dieser befestigten Kamera so an ihm selbst dran, das wurde ja im späteren Verlauf ja fast schon normales filmisches Mittel, weißt du, also, wenn einer in Panik gerät und so weiter, also dieses, das so umzusetzen, das...
Dieses leicht untersichtige von vorne, ja.
Genau, völlig schweißgebadet und so und panisch gucken, das hat man so früh selten gesehen, wie hier.
Ja, also die, ich finde die Kamera ist fast wie ein eigener Charakter.
Mhm.
Also halt wie so ein stiller Beobachter, der aber irgendwie sehr aktiv ist. Und da sind ja wirklich wilde Shots dabei. Also dann geht's ja manchmal auch plötzlich raus und dann merkst du, okay, wir sind auf dem Kran und plötzlich fährt das ganze Ding nach oben. Schon ziemlich geil.
Ja, ja, viele Sachen werden hier mit der Kamera auf jeden Fall umgesetzt, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Also fand ich abgefahren. Krasser Film. Also fieser Film, aber krasser Film, wie ich finde. Wie fandst du es denn unterm Strich, Lee?
Ich fand das sehr beeindruckend. Also eben visuell fand ich das beeindruckend, aber ich war schon über weite Strecken so, dass ich mir gedacht habe, ja okay, wo will der hin damit?
Du hättest dir mehr Story gewünscht.
Nicht unbedingt mehr Story, sondern halt mehr, was ich da irgendwie mit rausziehen kann. Also weißt du so, ich habe mir das angeguckt, fand das währenddessen irgendwie ganz gut, aber danach dachte ich mir halt so, okay und jetzt? Ist es nicht irgendwie so...
Du sollst nicht morden vielleicht?
Ja, also das wäre klar, wenn es eine Message ist, so ist halt people are bad shit crazy. Das logisch gibt's Bekloppte so, aber das kann ja unmöglich die ganze Message sein. Und klar brauchst du nicht bei jedem Film irgendwie groß was Tiefgründiges, aber das ist jetzt halt auch nicht, also so eine übermäßige Gewaltdarstellung ist ja jetzt nicht nur Popcorn-Entertainment. So, sondern in der Regel, wenn sowas erzählt wird, will der ja was mit dir machen. Und außer Schocken, finde ich, macht er halt nicht viel mit einem, weil dafür, dass es, also um ein Psychogramm zu sein, ist es mir nicht vollständig genug. Da fehlen mir so ein paar andere Blickwinkel oder irgendwas, was dann auch ein bisschen runderes Bild am Ende abgibt.
Mhm.
Weil er sagt ja noch, wenn er also aus dem Knast kommt, so, hey, eigentlich hätte ich hier rehabilitiert werden sollen, aber ist nicht so. Das ist wie eine Sucht. Ich, das wird nicht aufhören. Ne? Ich will Menschen leiden sehen.
Mhm.
Und ich fand dann den Umstand, dass der nicht als psychisch krank tituliert wird von den dazugehörigen Abteilungen. Das fand ich fast spannender, als dann jetzt die ganze Zeit dabei zuzugucken, wie er halt die Leute abschlachtet.
Ja, vor allem, wir hören ja auch das Urteil am Ende, also selbst da wurde er ja nicht so behandelt, wie es eigentlich sein müsste.
Mhm. Ja, ich habe dann so ein bisschen recherchiert auch zu dem Fall, auf dem das basiert und das ist schon abgefahren, Alter, meine Fresse. Ey.
Ja, gerade Deutschland hat eine ziemliche Historie an Serienkillern.
Ja, das ist immer noch Österreich.
Ja, also die deutschsprachigen Länder, Österreich, Deutschland und so, also da gab's einige in den letzten 500 Jahren, die da vorgekommen sind. Ja, aber das, mein Lexikon der Serienkiller steht im Regal, also
schön,
da taucht immer wieder irgendwie Deutschland, Österreich, die Schweiz eher selten auf, muss ich zugeben.
Siehst du?
Das ist friedfertiges Volk.
Die sind vernünftiger.
Ja.
Vielleicht.
Ja, aber irgendwie ein Schweizer Serienkiller, weiß ich, stelle ich mir irgendwie komisch vor.
Die können halt nichts. Die können auch keinen Serienkiller
vorbringen. Aber es ist so strange,
oder?
Aber es ist so strange, weil du hast ja eine Waffe automatisch zu Hause. Mhm. Also als Mann, der Militärdienst gemacht hat.
Stimmt, ja. Vielleicht deswegen. Vielleicht stimmt es wirklich. Waffenschützen.
Ja, genau. Wir müssen auf jeden Fall noch erwähnen, wer diesen Psychopathen spielt. Weil Erwin Leder, der wiederum ist ein Deutscher. Nee, Quatsch, ist auch Österreicher, ne? Den könnte man aber auch kennen.
Ja.
Weil er beim Boot schon mitgespielt hat und du hast ja neulich...
Geist. Verbot.
Was?
Na, Geist war doch der Spitzname von ihm. War doch der Speer.
Hieß der so?
Oder Gespenst. Alter. Nee, Gespenst, glaube ich.
Gespenst?
Ja, ja, Gespenst oder so. Also Gespenst oder Geist war so sein Spitzname, wie sie ihn immer genannt haben, genau. Ja, und Rock'n'Roll Ringo, er war der Pfarrer.
Ja.
In älteren Jahren. Fand ich auch lustig. Fiel mir natürlich, den habe ich da natürlich nicht erkannt, dass der ein Boot mitgespielt hat und so, aber klar. Bisschen gealtert, aber dreht noch.
Mhm. Ja, 108
Er hat Credits. Ja auch ein sehr markantes Gesicht.
Voll,
ja. Also ich würde den Namen nicht rausbekommen, aber wenn du den siehst im Fernsehen oder im Kino, dann würdest du sofort denken, den kenne ich irgendwoher.
Hat so ein bisschen was von August Diehl, finde ich.
Mhm.
Und der ja auch so immer so was Zwielichtiges hat irgendwie, finde ich. Also so von Optik wirkt der so, als wäre...
Findest du?
Ja, ich finde irgendwie, keine Ahnung. Also beide sind so...
Abgefahren.
Hier auch Leder ist so, Lederer ist so... Keine Ahnung, der hat irgendwie schon von Natur aus so ein bisschen was Fieses. Also so, weiß nicht, dass der so den Sunny Boy spielt. Wäre für mich wahrscheinlich eher die Fehlbesetzung.
Okay.
Aber guter Schauspieler, hat er gut gemacht.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Ja. Haben wir noch was zur Angst oder sollen wir die Punkte nennen?
Ich fähr durch.
Ich auch.
Dann haben wir alles gesagt. Also danke, Dennis. Scheint hier einen ganz guten Schnitt zu machen, aber werden wir gleich auflösen. Dann zu den anderen Punkten.
Ja, 7,2 auf IMDb, kein Metascore. Letterboxd 3,7.
Uiuiui, 3,7. Dann lösen wir unsere Punkte auf.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ich bin bei einer 8.
Ich würde sogar noch einen halben Punkt draufgeben bei einer 8,5. Also wie von euch gewettet worden. Ich fand den echt
von Guess wohlgemerkt.
Von mir, ja.
Von mir aus kannst du gerne bei der 8 bleiben.
So. Die 8,5.
Nice.
Und ich bin tatsächlich bei 7.
Du bist bei der 7?
Mhm.
Was habe ich getippt bei dir?
6,5.
Ah, halben Punkt verhauen bei dem Lee.
Ich habe 7 gewettet.
Mhm.
Wow. Ich kenne sie halt, die Menschen, ne?
Sehr gut. Profiler.
Menschenkenner. Ja.
Ja, ist noch keiner davon marschiert.
Keiner von euch beiden ein Serienkiller ist. Noch nicht.
Nee, aber ich habe schon eine krankhafte Faszination für Serienkiller relativ früh entwickelt, so dass mein Vater gesagt hat, warum druckst du dir hier irgendwelche Biografien von Ed Gein aus? Was ist da los? Ich so, ja, finde ich
was
halt
soll der Starschnitt vom Düsseldorfer Vampir an der Wand?
Richtig, ja.
Das Starschnitt wäre schön.
Warum hast du das Pamela Anderson Baywatch-Poster abgemacht und hast dafür Charles Manson rangehangen?
Ja.
Nee, das war's nicht.
Okay.
Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir könnten heute den Thema an Vergewaltigung machen, aber ich würde jetzt ungern die Schiene weiter durchziehen. Insofern würde ich sagen, fängt mal einer von euch beiden an.
Ja, mein Film ist da tatsächlich, passt so ein bisschen ins Fahrwasser.
Also, ach auch.
Ja, ja.
Okay, stark.
War im Vorfeld aber auch nicht so beabsichtigt, aber ich habe mir das nächste meiner 10 Lose angeguckt.
Na endlich, kommst du mal voran.
Endlich komme ich mal voran. So, und dieses hier kam von Lukas. Das hat der im März 23 reingeschmissen. Mhm. Und es ist tatsächlich das erste Werk eines Autors, der gar nicht so viel geschrieben hat. Aber er heißt Tracy Letts, ist primär als Schauspieler bekannt.
Mhm.
Und ja, der hat ja auch so ein paar Sachen geschrieben. Jetzt können wir raten. Wisst ihr, was das erste Drehbuch war? Ist voll tricky.
Weißt du, wer Tracy Letts ist? Also das Gesicht kennst du hundertprozentig, aber das ist so einer von den Schauspielern. Man hat die tausendmal gesehen, aber den Namen mir zu ordnen, ist wahrscheinlich nicht jeder. Kriegt
also
wahrscheinlich
ich weiß,
nicht jeder
dass hin. Tracy Letts halt durchaus bekannter Autor auch ist. Ich weiß nicht, irgendwie Pulitzer-Preisträger, irgendwie sowas kommt da in den Sinn. Er ist, glaube ich, verheiratet mit der Darstellerin Carrie Coon.
Richtig,
aus
das stimmt.
Leftovers. Ja. Und ich meine sein, ich weiß nicht, ob es der erste Film ist, der von ihm gedreht, aber meinst du jetzt die Regiearbeit, also das Regiedebüt oder das erste Mal ein Drehbuch von ihm verfilmt wurde?
Der Film, er hat hier nicht Regie geführt, er hat den nur geschrieben.
Okay, dann würde ich jetzt auf Killer Joe tippen.
Das ist korrekt.
Yes.
Nice.
Was aber abgefahren ist, weil es nicht der erste ist, der verfilmt wurde. Weil er hat August Osage County geschrieben.
Mhm. Und der Autor, okay.
Der Supriya Donuts, absurderweise auch, das ist so wild, Alter, die Vita von dem, weil die daraus einfach eine Sitcom gemacht haben, die wirklich schlecht ist in meinen Augen, aber ja, und The Woman in the Window kommt auch nicht besonders gut weg. Also, wild.
Wobei ich schon mal unterrede, aber bei Woman in the Window hat er, glaube ich, auch selbst gesagt, dass er mit dem Projekt auch gar nichts mehr zu tun gehabt hat. Das muss durch so viele Rewrites und Reshoots gegangen sein, dass er selbst gesagt hat, er will mit dem Projekt auch gar nichts mehr zu tun haben.
Ja, da steckt man dann eh nicht so drin, wenn es an eine Verfilmung geht, weil das schon primär schreibt der Bühnenstücke.
Mhm.
Also sowohl August Osage County als auch Killer Joe waren ein Bühnenstück. Und das war tatsächlich das erste
Killer
Stück.
Killer Joe
war
ein Bühnenstück, ja. Alter.
Abgefahren. Und das war das erste Stück, was er geschrieben hat. Das war nämlich schon 1991.
Wow.
Hat also eine Weile gedauert. Das war dann Ende der 90er ist es Theater gelandet. Die haben 9 Monate Off-Broadway gespielt. Da auch echt spannend besetzt, weil Killer Joe war Scott Glenn.
Hm.
Und der junge Chris war Michael Shannon.
Michael Shannon war das, okay.
Mhm. Und nachdem dann der Film rauskam, also 2011 sind wir hier, ist es dann durch den Film am Broadway gelandet Und da hat dann Sarah Paulson die Schala gespielt, Tracy Letts selber den Mann, Ansel, und Thomas Hayden Church dann wiederum den Chris, der hier den Vater spielt. Und Scott Glenn, der hat einfach weiter den Killer Joe gespielt, also das hat er durchgezogen, aber der war dann halt erstmalig hier natürlich auch angedacht und dann gab es aber so ein paar Terminprobleme und sowieso haben die hier, da waren ein paar andere Ideen, also Kurt Russell, Billy Bob Thornton wurden hier in Betracht gezogen und Kurt Russell war tatsächlich interessiert dran, hat dann aber abgelehnt mit der Begründung, dass er gesagt hat, ey, Goldie Hawn bringt mich um. Wenn ich hier so eine düstere Rolle spiele, das kann ich nicht bringen.
Naja.
Weil das schon, also auch Matthew McConaughey, der es dann schlussendlich geworden ist, hat anfangs das Drehbuch erstmal in Müll geschmissen, seine Agenten angerufen, gesagt, ich habe das Bedürfnis, mich mit Stahlwolle zu duschen. Und der Agent meinte dann aber, hey, das war recht erfolgreich so auf Bühnen und guck dir das nochmal an, weil ich glaube, das wäre ein gutes Ding.
Wussten die denn, was mich interessieren würde, wussten denn die Schauspieler, als sie den Film angeboten gekriegt haben, wer da Regie führt?
Das ist eine gute Frage, ob das zu dem Zeitpunkt schon feststand, das weiß ich nicht. Kann ich dir gar nicht sagen.
Weil da kann ich mir nicht vorstellen, dass man so leicht das Drehbuch da wegfeuert, wenn man sieht, wer dahinter steht und wer da auf dem Regiestuhl sitzt. Also das ist ja dann schon...
Ja, weiß ich. Also ich meine, ne, so die beste Zeit von William Friedkin, von dem du hier sprichst, die war da wahrscheinlich auch schon vorbei. Also ich glaube, so die wirklich großen Sachen für dir.
Ja, natürlich sind die eine Weile her, aber es sind trotzdem ein legendärer Regisseur.
Auf jeden Fall, natürlich, ja. Aber also es gibt ja schon auch vieles, was man so hört über die Zusammenarbeit mit ihm, was das auch nicht wahnsinnig einfach macht. Und jetzt hast du hier noch dann doch auch einen Stoff, der halt echt schwierig ist. Ne? Also jetzt nochmal zum Bühnenstück zurück. Gina Gershon, die hier schlussendlich dann die Schala spielt, der wurde halt 20 Jahre zuvor das Stück angeboten. Und die hat das damals abgelehnt, weil die gesagt hat so, hey, diese Chicken Wings Szene, die kann ich nicht jeden Abend auf der...
Die Chicken Wings Szene war krass, ja.
Die kann ich nicht jeden Abend auf der Bühne spielen. So, da drehe ich durch. Nein, deswegen, das kann ich schon verstehen, also das Drehbuch, das ist auf jeden Fall hart. So, deswegen weiß ich nicht, das haben wir ja oft, dass du auch selbst, wenn du große Namen dranhängen hast, ne, dass manche Leute einfach pauschal Nein sagen. Wo wir uns aus unserer Sicht dann irgendwie denken, ja, wie zur Hölle kannst du darauf keinen Bock haben. Aber wie es du halt eben auch schon gesagt hast, du steckst halt auch nicht immer drin. Ne? Also nur, selbst wenn du ein gutes Drehbuch liest, heißt das noch lange nicht, dass da ein guter Film draus wird. Und gerade bei sowas, wenn man dann auch wieder so eine sehr explizite Gewaltdarstellung hat, das hatten wir eben bei Angst auch schon, da ist halt die Tonalität schon auch super wichtig und was dann am Ende bei rauskommt. Und ich meine, das Ergebnis hier war ein NC-17-Rating. Was natürlich für den Release eine Vollkatastrophe
war. Ja, ja. Das ist nicht so geil.
Ja. Und da war Friedkin auch überrascht, ne? Weil hat er nicht kommen sehen, das Ding. Naja. Also, das ist nebenbei bemerkt der letzte Film, der zu Lebzeiten von Friedkin veröffentlicht wurde. Weil der danach kam, das war glaube ich 2023, da war er schon tot.
Ja, also ich glaube, der letzte Spielfilm, er hat doch, glaube ich, danach noch diese Dokumentation gemacht über diesen Pfarrer und Exorzisten oder sowas, meine ich, ne?
Ja, nee, ich spreche von Feature-Films. Okay, ihr habt den beide gesehen, offenbar. Bei Guess weiß ich's, weißt du, das klang so, als kenntest du...
Ich habe ihn gesehen, als er in Deutschland rausgekommen ist. Der ist ja auch in Deutschland, glaube ich, gar nicht in die Kinos gekommen, außer vielleicht auch ein paar Festivals. Da kam mir direkt to DVD raus und da habe ich ihn mir angeguckt, weil er in so meiner Cineastenblase auch sofort natürlich den Ruf hatte, dass man den gucken muss. Und ich kann dir so viel sagen, ich fand ihn nicht so geil. Aber wie gesagt, die Sichtung ist echt lange her. Ich weiß jetzt nicht, wie das heutzutage wäre. Aber ich kann mich halt noch an die Chicken Wing Szene erinnern und auch eine Szene, in der eine Dose drin vorkommt. Aber so alleine von der Handlung, ich würde die Handlung nicht mehr zusammenbekommen. Da muss ich ehrlich sein.
Das ist an sich auch nicht wahnsinnig aufregend oder so, dass es es in einer ähnlichen Form nicht schon mal gegeben hätte. Dann erzähle ich mal kurz die Handlung. Also im Fokus steht erstmal Chris. Chris Smith. Der steckt in der Klemme, weil der natürlich so einem Kredithai eine Menge Geld schuldet. Der ist so semi-erfolgreicher Dealer und spielt aber auch ganz gerne und hat jetzt einfach eine Menge Schulden. Und dieser Kredithai hat natürlich angedroht, ihn zu töten, wenn er das Geld nicht innerhalb von ein paar Tagen besorgt. Soweit erstmal, wie gesagt, alles recht generisch. Jetzt erfährt Chris von jemandem, dass seine Mutter eine Lebensversicherung hat, die er kassieren möchte, indem er einen Plan schmiedet, die Mutter aus dem Weg zu räumen. Das, man muss vielleicht dazu wissen, dass wir hier ein ziemliches Hillbilly-Szenario haben.
White Trash.
Ja, aber hallo, also das sind auch alles Menschen, die in irgendwelchen Trailerparks leben und hier wird sehr viel rumgeschrien und so auch der ganze Umgang, also es ist alles ein bisschen trashy. Hm. Und deswegen ist das Verhältnis zur Mutter halt auch quasi nicht mehr vorhanden. Die wird eigentlich auch nur noch beschimpft und es gibt da kaum Kontakt. Und deswegen wäre es eben auch kein großer Verlust, wenn die halt plötzlich nicht mehr da ist. Und so sieht Chris halt seine Möglichkeit, an die Kohle ranzukommen, weil er hört eben, dass die eine Lebensversicherung hat, wo es heißt, erstmal sind es 50.000, die dann wohl an die Tochter, heißt an die Schwester von Chris, gehen sollen. Das hat er gehört, also schmiedet er diesen Plan und zieht seinen Vater dazu, weil Chris gehört hat, es gibt einen Auftragskiller, der eigentlich Polizist ist, aber der soll wohl hochprofessionell sein und jetzt will er vom Vater Kohle haben, um den Killer zu bezahlen. Der hat die Kohle natürlich nicht, zieht dann noch seine Frau damit rein, das ist eben Charla, die jetzt dann auch von dem Plan erfährt und früher oder später weiß auch Dottie, die Tochter, Bescheid. Und jetzt wird dieser Profikiller engagiert, das ist der titelgebende Killer Joe. Und weil sie den nicht im Voraus bezahlen können, der sich aber nicht drauf einlässt zu sagen, ja, ich krieg dann die Kohle, wenn die Versicherung kassiert, die Versicherungssumme kassiert wurde, will er ein Retainer, wie er es nennt. Und da geht's jetzt drum, dass er halt etwas haben möchte, was für die Familie ein Problem darstellt. Und so ist irgendwie vorprogrammiert, dass das früher oder später eskaliert. Soweit würde ich erzählen. Und Matthew McConaughey spielt eben hier den Killer Joe. Eigentlich Joe Cooper. Spannenderweise ist das wohl auch sein Name, den er in Interstellar hat. Und Chris Smith wird von Emil Hirsch gespielt. Der Vater Ansel Smith von Thomas Hayden Church. Charla eben von Gina Gershon. Und Dottie von Juno Temple.
Ja, das erste Mal, was mir tatsächlich aufgefallen ist, Juno Temple, das weiß ich noch, das war in dem Film, 2015 habe ich ihn gesehen und da dachte ich so, okay, die ist interessant. Und dann habe ich sie kurz danach so in einem anderen Film gesehen und da hatte ich sie auf dem Schirm, Juno Temple.
Ja, ich finde es spannend, dass wenn die, weil ich meine, es war bei Fargo zuletzt auch so, da war das auch so ein bisschen so ein Midwest-Dialekt, den sie hatte, also wenn die amerikanisches Englisch spielt, dann, weil die ist ja Britin, so, und wenn die amerikanisches Englisch spielt, dann hat die ja oft irgendwie so einen Südstaaten-Dialekt. Und jetzt habe ich im Zuge hier der Recherche gelesen, dass sie das wohl auch am liebsten spielt, weil sie sagt, der kommt dem Britischen recht nah, weil der auch so einen Singsang drin hat.
Ah, okay.
Und da ist tatsächlich was dran, finde ich, wenn man da mal so drüber nachdenkt. Und was ich sehr geil finde, weil das noch gar nicht allzu lange her ist, dass ich den gesehen habe, ihre Inspiration hier für diesen Charakter war Sissy Spacek in Badlands. Mhm. Und das ist natürlich nah beieinander. So. Und wenn man es weiß, dann sieht man es auch und passt voll gut, finde ich. Und ja, sie ist natürlich ein Highlight hier. Witzigerweise hat sich Jennifer Lawrence sehr stark gemacht, diese Rolle spielen zu dürfen. Hat auch gesagt, ganz nackt, kein Problem, mache ich sofort.
Was? Die spießige Jennifer Lawrence.
Wie? Na, hat sie doch in einem ihrer letzten Filme auch gemacht.
Weiß ich doch, war doch nur Spaß.
War sie das wirklich? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass das eigentlich nur der Körper von einer anderen Dame war und dann via CGI das irgendwie zusammengemixt worden ist. Ich kann mich irren, aber...
Du meinst, ob es jetzt Juno Temple wirklich ist, schlussendlich?
Nein, ich meine Jennifer Lawrence in hier No Hard Feelings.
Ja.
Wo sie ja nackt am Strand rumgelaufen ist.
Also ich habe gelesen, dass die da wohl auch zwischen den Texten gerne nackt rumlief, aber
okay.
Du, keine Ahnung.
Ich glaube, in der Recherche hieß es, dass sie da kein Problem mit hatte, sich selber nackt zu zeigen, so, weil das zum Film dazu gehört, meinte sie. Aber ich kann mich täuschen. Ja.
Ja, und wie sie es dann hier schlussendlich gelöst haben, jetzt mit Juno Temple, habe ich nicht recherchiert. Ich fand es nur witzig, dass Jennifer Lawrence das gerne gemacht hätte, aber da gab es dann eben Terminkonflikte und deswegen nicht.
Wie hieß ihr Durchbruch nochmal? Wintersbone, oder?
Ja,
Wintersbone.
Und das war ja auch so ein Hillbilly-Setting, insofern. Was ich ja grundsätzlich mag, so diese
ja.
also gerade auch Justified, so die Serien und so, es gibt ja viele, viele Serien auch und Filme, die halt so in diesem Voll. In diesem Hillbilly.
Ich meine, hallo, mein Name is Earl.
Mein Name is Earl ist definitiv auch.
Das ist halt auch so geil.
Der fällt da definitiv auch mit rein, ja. Finde ich immer groß.
Ja.
Finde ich geil. Und Ozark auch, natürlich.
So, und jetzt hat dieser Film ein NC-17-Rating, wie ich vorhin erwähnt habe. For graphic disturbing content involving violence and sexuality and a scene of brutality. Ich muss gestehen, ich habe dann bestimmt über die Hälfte des Films, weil ich das im Vorfeld gesehen habe, dass der das Rating hatte, und dann über die Hälfte des Films dachte ich so, was haben die denn, ey? Also hätte bis jetzt auch wirklich problemlos vielleicht ein R-Rating, aber also vielleicht noch drunter sein können und so. Und ja, dann irgendwann mit ein bisschen Geduld kommt dann
die Szene.
Und da kann ich schon verstehen, dass da so, also dass da die Schauspielenden an allen Ecken und Enden so ihre Bedenken hatten. Und spannend ist, Juno Temple hat erzählt, dass Friedkin wohl maximal 3 Takes macht, so dass der sehr auf die Schauspieler vertraut, wenn es so läuft, wie er sich das vorstellt. Und dann waren die entsprechend schnell durch. Und deswegen auch bei der Szene muss es wohl eben nicht 1000 Mal wiederholt werden. Und ich finde, dann ist das auch nochmal was anderes. Aber da bin ich schon auch bei Gina Gershon, Alter. Das Ding willst du nicht jeden Tag spielen, ey.
Klar.
Also, weil wenn du das gut machen willst, dann gibst du dich da halt voll rein und dann hast du Todesangst, Alter. Und oder zumindest ein Gefühl, was dem sehr nahe kommt. Und Digga, wenn du das jeden Abend machst, so, dann bist du ratzfatz depressiv, ey. Das kann nicht gesund sein.
Mhm. Gute Entscheidung also von ihr.
Ja, also ich meine, sie spielt das hier auch echt richtig gut. Ich finde sowieso.
Ich meine jetzt auf der Bühne, also die Bühnenversion abzulehnen, meine ich so, von ihr, so das jeden Tag zu spielen, wahrscheinlich.
Naja, oder
die Schauspielerin dann ihre austauschen.
Ja, eben, oder für die Bühne machst du es dann halt unter Umständen einfach ein bisschen behaupteter und so. Das geht wahrscheinlich auch. Also jetzt für die Szene, dass du da eben nicht jedes Mal wirklich Todesängste ausstehst. Je nachdem, wie es inszeniert ist auf der Bühne, funktioniert es ja auch, ohne dass es echt ist, weißt du? So, nur wenn du halt den Anspruch hast, das echt zu machen, Alter, dann kann ich sie schon sehr gut verstehen, dass du da keinen Bock drauf hast, das Ding jeden Abend zu spielen.
Mhm.
Oder 8 Shows die Woche, ey, Alter.
Sonntag 2-mal wegen der Matinee, ja.
Zugabe.
Ist so, ja, Zugabe. Also been there, done that, so, das ist halt was, das, man muss da schon
KFC,
Bock drauf haben.
KFC, Proudly Presents.
Ja, wobei, also KFC hat ja ganz offensichtlich nicht gesponsert, weil sie sagen immer, ah fuck, wie nennt das denn? K-Fry Chicken oder so, also sie sagen ein bisschen was anderes. Aber ja, es ist sehr offensichtlich daran angelehnt. Und wie der so aufgenommen wurde, finde ich echt spannend, weil natürlich lief der auf einigen Festivals und eben dieses Rating war halt ein Thema. Ne? Die haben dann auch für den Video-Release haben sie das automatisch The Unrated Director's Cut genannt, weil da halt nichts verändert werden sollte. Und eine geschnittene Fassung gab es dann noch irgendwie für spezielle Läden, auch auf DVD und Blu-ray. Aber klar, die explizite Gewaltdarstellung ist hier natürlich für viele Leute ein Problem. Und das finde ich jetzt hier wieder herrlich paradox, weil einerseits lief der natürlich in Venedig, Toronto, München, Dublin, so, der hat viele Festivals mitgenommen und hat insgesamt auch 9 Preise und 21 Nominierungen eingeheimst. Aber natürlich gibt es dann auch Vereine wie die Women Film Critics Circle Award, die dann den nominieren für Worst Female Images in a Movie und aber fairerweise auch für Worst Male Images in a Movie. Und beide hat er gewonnen, ne? Also das kann man auch irgendwie nicht abstreiten, dass die irgendwo recht haben damit, weil so die Darstellung ist jetzt nicht wahnsinnig dreidimensional. Trotzdem finde ich, ist das so geschrieben, dass man merkt, dass der seine Figuren mag. Also weißt du, sind es auch wenn zum Beispiel die Figur von Thomas Hayden Church, der Typ ist halt stumpf. Der ist nicht der Hellste und so, aber es reicht zumindest dafür, um zu erkennen, okay, so, der ist sehr viel fitter in allen Belangen, so, ich, weißt du, zieh mich da mal raus und versuch gar nicht erst blöd einen auf Widerstand zu machen, sondern gebe mich dem lieber hin. Und trotzdem kann ich irgendwo verstehen, dass Leute mit der Figurenzeichnung Probleme haben, aber ich bin da sehr gut durchgekommen, nur dass ich den eben, ich finde, der hätte ein bisschen schneller, das Pacing hätte einfach einen Ticken flotter vonstatten gehen können, weil er lässt sich schon unnötig viel Zeit, finde ich, beim Etablieren von allem. So, geht eine Stunde 42 und der hätte locker 20 Minuten kürzer sein können. Oder 15 Minuten auf jeden Fall.
Da ist die Kritik.
Ich bin noch am Überlegen, warum ich den damals nicht so toll fand. Wie gesagt, ich glaube, ich fand den, der war mir damals irgendwie zu reißerisch, glaube ich. Mhm. Also wie gesagt, diese Chicken Wing Szene und dann halt die Szene mit der Dose und also ich weiß noch, dass ich den dann geguckt habe und ich dachte, ähnlich wie du, okay, oh, jetzt geht's gleich los und dann braucht er echt lange und ist auch gut gespielt und er nimmt sich halt auch, wie gesagt, die Zeit und Matthew McConaughey als dieser Killer Joe, also es gab Momente, das weiß ich noch, dass da kam mir der Film mehr wie so eine Komödie vor. Und dann gibt's halt diesen Bruch und ja, also ich an die Chicken Wing Szene, da kann ich mich erinnern, genau wie an diese Dosenszene, aber ansonsten bleibt von dem Film nichts bei mir übrig. Und das spricht schon mal viel dafür, dass ich damals vermutlich einfach mit dem ich zurechtkam. Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist. Er steht auf jeden Fall, da denke ich mal, auf meiner Liste von Filmen, die ich nochmal nachholen oder nochmal auffrischen möchte, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich jetzt mit gereifterem Alter vielleicht dem etwas mehr abgewinnen kann. Aber ich weiß noch, damals hatte ich mich wirklich auch in die Haare bekommen mit ein paar Freunden von mir, die ihn ganz großartig fanden. Und ich da stand und sagte, nee, sorry, für mich funktioniert der gar nicht.
Mhm. Also ich glaube, es ist genau das. Das ist in erster Linie reißerisch. Das ist voll auf Effekt gemacht. Das ist jetzt auch nicht tiefgründig, da ist nichts Tiefgründigeres dahinter oder so. Vielleicht auch da eine Parallele zu Angst in meinen Augen. Der soll dich natürlich schocken und unterhalten. Ich habe ja aber auch des Öfteren wirklich laut aufgelacht. Also ich fand den stellenweise auch wirklich lustig. Soll der ja, glaube ich, auch sein. Also.
Aber halt dann dieser Bruch, weißt du, hast du was Lustiges, so White Trash Comedy nenne ich es mal, so eine Crime Comedy, so, und dann kommt halt wirklich diese krasse Szene.
Mhm, dann driftet's ab, ja.
Ja gut, machen die Coens ja auch gerne.
Ich finde dass der einen Coen-Touch hat.
Dass die sehr brutale Szenen haben, aber dann auch wieder, dann lachst du auch mal wieder laut halt so irgendwie 5 Minuten später, also.
Aber die Coens, also, machen es schon irgendwie eleganter. Also, wenn ich das halt mal vergleiche mit, zum Beispiel Miller's Crossing ist ein gutes Beispiel, wie ich finde, der ja auch wirklich komisch ist und dann so aus dem Nichts fast schon so brutale Szenen kommen. Aber irgendwie, die Coens haben das so ein bisschen perfektioniert. Also.
Ja, vor allem, ich finde, bei den Coens, da ist die Tonalität trotzdem, auch wenn es sehr blutig wird, ist die Tonalität klar Comedy. Oder zumindest so, dass du weißt, das macht eher Spaß, als dass du dir denkst, oh Leute, und hier war das halt wirklich so, das kippt in so eine Angstrichtung. Diese Gewaltdarstellung geht an einen Punkt, wo du dir denkst, oh Alter, kann das jetzt bitte bald vorbei sein, weil es wirklich nicht schön ist und du da auch nicht länger zugucken willst, weil du halt wirklich Schiss hast, dass das komplett eskaliert. Mhm.
Und vor allem die Coens haben halt niemals so sexualisierte Gewalt. Und ich würde das mit dem Chicken Wing schon ganz klar als sexualisierte Gewalt ansehen.
Aber hallo, voll.
Ne? Und natürlich. Das hatten sie halt nicht. Und ich bin jemand, ich habe mit sexualisierter Gewalt auf der Leinwand immer meine Probleme. Ich finde jetzt nicht, dass man es verbieten sollte oder sowas. Das ist halt nicht meins. Und das, wie gesagt, das führt auch mit dazu, dass ich, glaube ich, mit Killer Joe nicht warm wurde.
Ja, also ich bin da bei dir. Ich finde, wenn du sexualisierte Gewalt in einem Film hast, dann muss es einen guten Grund geben, warum die da ist. Und hier ist es aber tatsächlich für mich so, dass das Bild von dem Joe Cooper oder Killer Joe sehr abrundet, weil ich damit auch, weil der wird ja nicht reich bei dem. Das ist ja, der verlangt ja keine Millionen oder so, sondern weißt du, der verlangt ja einen fünfstelligen Betrag, voll der Witz. Also, das heißt, warum macht er das überhaupt? Weil der ist Detective bei der Polizei in Dallas, der hat jetzt keinen beschissenen Job. Weißt du, so was treibt den an? Warum macht er noch als Side-Hustle so den Auftragskiller? Und ich finde, in der Szene wird's halt klar. Weißt du, es geht ihm um Macht. Er geilt sich an dieser Machtposition auf und das kriegen wir halt sehr deutlich präsentiert in dieser Chicken Wing Szene. Deswegen, insofern war das für mich okay, dass sie da war, aber die ist halt, das ist halt wirklich keine Gewalt, wo du denkst so, fuck yeah, und gib ihm und noch mehr, sondern es ist halt echt hässlich, so, und willst eigentlich, dass es aufhört.
Es ist so ein bisschen vergleichbar halt wie mit der von Gaspar Noé in Irreversibel.
Ja, genau.
Wo ich es auch nicht verstehen kann, wenn Leute da irgendwie jubeln oder so, was ja auch schon vorgekommen sein soll bei irgendwelchen Festivals.
Wirklich?
Ja, also.
Oh, Alter.
Ja. Ich bin auch kein Fan von. Also kein Fan von zu jubeln, wenn solche Szenen kommen.
Ja, nee, also.
Okay, krass. Das ist komisch.
Und die Stimmung gekillt, sehr gut.
Nee, ich bin nur gerade ein bisschen schockiert, weil ich mir das nicht vorstellen kann, Alter. Ich glaube, wenn das in Berlin passieren würde, die Leute würden im Kino gesteinigt.
Das ist seltsam, ja. Hm. Müssen wohl Österreicher gewesen sein.
Herr Kagel, hören
Grüße
Sie
an die halbe Hörerschaft.
Ja, liebe Grüße nach Österreich, Herr Gesswieler, ey.
Ja, ich fürchte, ich wäre dann ähnlich im Streitgespräch mit Stu gewesen damals, weil I'm a simple man, also reißerisch kricklich. Insofern, ich fand den damals richtig geil. Das als ich den gesehen habe, klar, 2015, ja. Und zwar habe ich den so gefeiert, dazu muss man sagen, hier fallen mehrere Aspekte rein. Ich mag dieses White Trash-Szenario. Matthew McConaughey 2015 war für mich einer der krassesten überhaupt. Der hat einen Film nach dem anderen gedreht, den ich geliebt habe damals und so. Ich fand ihn richtig gut in seinen ganzen Filmen. Dann kam True Detective und Co. Und der war eine Zeit lang wirklich bei mir Top 1 so, von den Leuten, die ich am liebsten sehe. Und dann ist mir Juno Temple aufgefallen, Thomas Hayden Church, geil besetzt. Und ich mochte halt das, dass der so auf die Kacke gehauen hat. Und ich weiß noch, was ich nach dem Film gedacht habe, Alter, okay, Freakin, der Exorzist gedreht hat und hier Leben und Sterben in L.A. und
French Connection
und diese ganzen Filme, Alter, der kann's noch. Und ich war halt nach dem Film, dass ich so gesagt habe, okay, krass, der hat halt so ein Spätwerk mal hingelegt, einer von diesen alten Regisseuren, die schon längst vergessen sind, die halt immer noch funktionieren und die halt immer noch geil sind. Und deswegen.
Ja, aber Exorzist ist schon so tiefgründig verglichen mit dem hier.
Ja, der hat jetzt keine Filmgeschichte geschrieben, aber hat trotzdem wieder einen geilen Film gemacht, weißt du, nach 20 Jahren. Mich hat das gefreut. Mhm. Und deswegen konnte ich mit Killer Joe gut leben und habe mir den sofort gekauft und ins Regal gestellt, als ich den gesehen habe und mochte den sehr. Also, da war ich bei dem Status. Insofern würde ich den gerne mal rewatchen. Ist ein gutes Los, was du gezogen hast. Ich hätte es auch gerne gezogen, aber ich mag den sehr.
Ja, ich kannte den ja noch nicht.
Insofern. Ja, ist cool, dass du den mal gesichtet hast.
War das echt cool, ja.
Mir fiel übrigens ein, ich hatte ja ein Spätwerk, hatte ich ja von ihm diesen Bug. Und da hat er ja Michael Shannon besetzt in der Hauptrolle. Wo der so ein bisschen abdriftet dann.
Das war die erste Verfilmung übrigens von einem Drehbuch von Tracy Letts.
Der war ja auch von Tracy Letts. Siehst du, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja.
Weil Buck fand ich damals echt richtig großartig.
Ja, siehst du, der hat mich nicht so geflasht.
Den fand ich wirklich toll, ja. Aber habt ihr so das Gefühl, dass Killer Joe jetzt so den Kultstatus per se hat? Weil
der ist
schon echt untergegangen. Also der kam halt, als er rauskam, NC-17, das war so ein kleiner Push, so in einer gewissen Blase, aber klar. Ich würde ihn jetzt nicht auflisten, wenn ich an William Friedkin denke.
Nee, aber so ein kleiner Geheimtipp, wenn mich einer fragt, so, kennst du irgendwie einen coolen Film, so einen Thriller, ich mag Thriller oder so, da kann man ihn schon in den Ring werfen. Also.
Ich mag Thriller und Chicken Wings. Ja, da habe ich das halt.
Perfekt. Perfekte Kombo.
Ja, genau, für einen schönen Abend mit ein paar Chicken Wings. Müsst ihr nur idealerweise in den ersten zwei Drittel essen.
Bei dem Film Chicken Wings essen, ist schon Meta, Alter.
Ja, sag ich, er musste halt nur durch sein, bevor die Szene losgeht.
Oder eben nicht durch sein. Dann wird's halt Meta.
Ja, dann wird's komisch.
Komisch.
Gut, aber auch hier eine Parallele zur Angst. Das war dann natürlich nicht einfach mit dem Release. Und so hat das im Kino nicht funktioniert, weil der hat 11 Millionen gekostet und im Kino sind es dann gerade mal 4,6 Millionen geworden. Aber eben, vielleicht kam da ein bisschen was über Blu-ray und Co. Aber solche Filme haben es natürlich schwer im Kino mit dem Rating.
Edgy Stoff war heute in der Episode.
Geändert hat mittlerweile. Also gerade jetzt so mit Terrifier 2 und 3, die ja trotz Unrating wirklich erfolgreich waren, trauen sich ja in den USA immer mehr Filme auch ohne Rating raus. Also jetzt auch dieser Toxic Avenger, das Remake, was ja im Oktober auch nach Deutschland kommt, das hätte es vor ein paar Jahren so noch nicht gegeben. Also da vollzieht sich so langsam schon ein Wandel. Das ist ganz interessant zu beobachten.
Wobei das jetzt die von dir genannten alles sehr günstige Filme sind.
Ja, klar. Wobei ich glaube, Killer Joe jetzt auch nicht so teuer war, oder?
Nee, meinte ich ja, 11 Millionen, das ist natürlich nicht allzu viel.
Wenn jetzt so eine 100 Millionen Marvel auf einmal auf die Kacke haut, das wäre irgendwie wieder.
Das wäre dann NC-17, Alter.
Das würde ich sehen.
Ja.
Ich möchte die R-Rated oder die Unrated-Fassung von Fantastic Four sehen.
Ja. Mit Blowjobs, mit allem.
Ja, genau. Ich kann jedes Körperteil lang machen, willst du mal sehen?
Ja, das X-Rating.
Einfach mal Full Frontal Penetration, Alter, bei Fantastic Four.
Ja.
Die geschnittenen Szenen auf der Blu-ray.
Allen Gliedmaßen, sehr schön.
Ja.
Okay, dann habe ich noch Zahlen zu Killer Joe.
Bitte Zahlen.
6,7 sind es auf IMDb, Metascore ist bei 62 und Letterboxd 3,5. Deswegen, das ist schon auch alles bestenfalls so solide.
Wer muss anfangen?
Stu muss anfangen.
Meine Wertung oder raten, welche Wertung du gegeben hast?
Letzteres.
Mit der 7 bin ich ja gerade eben gut gefahren, aber ich würde ein bisschen tiefer gehen und sage 6,5.
Du kannst jetzt natürlich auch deine Punkte nennen, weil ich trage dich auch mit in die Tabelle ein. Du bist ja heute hier mit am Start.
Ja, dann würde ich dem 4 von 10 geben.
4 von 10?
Also, ja. Okay. Ja. Aber Zweitsichtung wird definitiv jetzt demnächst mal in Angriff genommen und dann mal schauen, was passiert. Ja.
Schreib's eine WhatsApp-Nachricht und dann korrigiere ich gegebenenfalls die Zahl, die in der Tabelle ja. steht.
Das finde ich aber ambitioniert, ey, im 4-Punkte-Film nochmal gucken zu wollen. Mhm. Da gibt's bei mir auch nicht viele.
Ja, komm vor.
Ich bin hart im Nehmen.
Okay. Vielleicht war deine Rezension die...
Meinst du, das hat den Ausschlag
ja.
gegeben?
Das Zünglein an der Waage, ja.
Guck mal.
So, komm, ich traue ihm eine 7 zu.
Mhm. Ja, ihr seid beide zu tief, ich bin bei 7,5.
7,5 sogar? Mhm. Oh, wow. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich, dass du bei einer 7,5 bist. Ich bin bei einer 8, also es wird nicht die Einigungsklinge betätigt.
Ja, aber nah dran.
Da haben wir drei verschiedene Punktevergaben, aber das freut mich, dass der dann doch so gut abschneidet.
Ja, ist, wie gesagt, ist ein echt geiler Film.
Cool. Freut mich.
Willst du nicht trotzdem nochmal ähnlich gehen und auf 6,5 gehen?
Die Punkte sind notiert, da geht nichts mehr.
So, aber Stu, jetzt darfst du mal was bringen, okay. Und musst dann nicht raten, das ist auch gut.
Haben wir wieder was, ja. Skandalöses, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also, ich war am Wochenende in Kassel einen Freund besuchen und in Kassel steht die älteste Bibliothek Deutschlands. Und da war ich drin und es war sehr schön, mal wieder in die Bibliothek zu gehen. Und die wird Gott sei Dank auch mit irgendwelchen Kultursachen gefördert. Das heißt, die wird es auch noch ein paar Jährchen geben. Und es war sehr schön, da drin zu stehen. Und da habe ich mir einen Film gekauft, den ich als Jugendlicher mal gesehen habe im Fernsehen auf Vox. Und zwar der Film, der in Deutschland den schönen Titel Lethal Attraction trägt. Und im Original heißt der Heathers.
Ach, okay, wie geil.
Ja, und den habe ich mir dann auf DVD gekauft und ihn gerade eben frisch geguckt. Also ungefähr 15 Minuten, bevor wir angefangen haben, hier zu podcasten, lief bei mir der Abspann. Und das ist ein Film aus dem Jahre 1989 von einem Regisseur namens Michael Lehman, Drehbuch von Daniel Waters. Und die beiden sollten dann 2 Jahre nach diesem Film einen anderen Film drehen, der eigentlich ein Mega-Erfolg sein sollte, aber kolossal floppte, nämlich der Film Hudson Hawk mit Bruce Willis, falls ihr von dem schon mal was gehört habt.
Oh, natürlich, ja.
Ja. Und ich werde den Film einfach Heathers nennen, weil Lethal Attraction ist einfach ein Scheiß-Titel und der wurde auch nur, glaube ich, genommen, weil damals Lethal Weapon und so ähnliche Titel gerade on Vogue waren und Heathers passt einfach besser.
Ich hätte schwören können, dass ich über den schon gesprochen habe.
Wir hatten Heathers hier schon, ja.
Ach so. Okay.
Also wenn du über den jetzt reden willst, ja.
Hatten wir den schon?
Heathers war schon, ja.
Fuck.
Der ist in der Tabelle. Da
gar
hast du groß angekündigt.
Gar kein Problem. Ich bin hier vorbereitet.
Du hast ja noch Plan B.
Dann habe ich einen anderen Film vorbereitet. Und wenn wir ja gerade über das Thema Serienkiller reden, würde ich gerne euch vorstellen, die Morde von Snowtown. Wenn ihr davon schon was gehört habt.
Das wiederum.
Die Morde von was?
Die Morde von Snowtown. Oder im Original The Snowtown Murders ist der erste Film von Justin Kurzel, ein australischer Regisseur, der sowas gedreht hat wie zuletzt The Order, der lief jetzt auf Prime, mhm. oder auch Assassin's Creed hat er gedreht. Das ist ja jetzt kein Film, über den man jetzt viel sagen kann, finde ich. Und die Morde von Snowtown erzählt die wahre Geschichte von Überraschung, einem kleinen Städtchen in Australien namens Snowtown, wo sich eine Gruppe gruppiert hat, die unter der Führung eines megalomanischen Typen halt wirklich Leute umbringt. Nach und nach halt sogar den eigenen Bekannten- und Freundeskreis dezimiert. Und die Geschichte wird erzählt aus von der Perspektive des jugendlichen Jamie. Und Jamie lebt in einer Welt voller Gewalt und Verzicht. Also auch da würde ich sagen, White Trash passt ganz gut. Und der Film ist sehr rigoros, wie er diese Welt darstellt. Also es kommt auch hier zu sexualisierter Gewalt und die bricht wirklich über einen ein. Also nur als Beispiel, es gibt einen Moment, da steht der Junge da in der Küche und dann kommt sein Stiefvater und vergewaltigt ihn einfach. Also da wird auch nicht lang geredet. Hose runter und dann geht das los. Also es ist wirklich ein sehr unangenehmer Film, der seine FSK 18-Freigabe auch zurecht hat. Oh. Das ist also auch kein gute Laune-Film. Und ja, wir folgen dieser Geschichte halt nach und nach, weil halt dieser Jamie in diesem Serienkiller halt wirklich eine Art Vaterfigur findet. Und er instrumentalisiert den Jungen halt so nach und nach, dass er halt eben immer anfälliger wird für, ja, ich nenne es mal, seine Weltansichten. Und dieser Killer tut am Anfang so, als ob er weltoffen ist. Er hat auch homosexuelle Freunde, auch transsexuelle Freunde. Aber nach und nach kippt das halt. Und dann werden diese Leute halt wirklich bewusst ausgeschaltet. Teilweise werden sie gefoltert. Sie sollen dann, werden gefoltert und müssen dann halt ihren Liebsten irgendwelche Tonbandansagen hinterlassen und sagen so, ich hau jetzt ab, damit dann nicht nach denen gesucht wird. Und die Leichen landen dann in irgendwelchen Fässern, die in so einem, ja, alten Gebäude halt geparkt werden. Und das basiert halt leider Gottes auf einer Wahnbegebenheit. Und ist ein Film, der echt schwierig zu gucken ist. Also ich würde ihn auch wirklich jetzt nicht jedem empfehlen. Aber wenn ihr halt sowas wie Angst mögt oder sowas gerne schaut oder sowas aushaltet, ist Die Morde von Snowtown, glaube ich, wirklich ein sehr, 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 sehr guter Film.
Boah, das klingt heftig.
Ist es auch. Ist es auch. Also das ist so ein Film, ich finde den selbst großartig, aber bevor ich dem jemanden empfehlen würde, würde ich wirklich erstmal fragen, so, was guckst du gerne, was hältst du aus, weil er wirklich, also er ist jetzt nicht in der Sinne grafisch brutal, dass das Blut an die Decke spritzt, das jetzt gar nicht, aber es ist halt wirklich unangenehm, also extrem unangenehm, und der Hauptdarsteller Daniel Henschel, der spielt diesen Killer, John Bunting, der ist halt so widerlich, weil der, du siehst halt, wie er die Leute manipuliert, und der manipuliert halt nur Leute, die eben halt körperlich oder kognitiv einfach unterlegen sind. Und wie er sich sein Weltbild zusammenbaut, also und auch Lügen erzählt, also nur weil er zum Beispiel findet, dass der eine Nachbar, der Down-Syndrom hat, irgendwie blöd aussieht, ist das Grund genug, ihn halt zu beseitigen. Und das muss man halt wirklich abkönnen. Das ist wirklich kein Film, ich wiederhole mich gerne, den ich jetzt einfach so empfehlen würde, aber es ist eine Herausforderung. Und er ist halt auch echt gut gemacht. Also man merkt schon, dass der Justin Kurzel das sehr gut inszenieren kann, diese Art von Geschichten. Und es ist dann schon sehr traurig, dass er danach so Sachen gedreht hat wie Assassin's Creed.
Ich fand den ja nicht so scheiße wie alle anderen, aber
okay.
Ja, ich finde Daniel Henschel, den hatten wir neulich in The Royal Hotel.
Den hab ich gesehen,
ich kenne den aus x anderen Sachen. Ich finde es ein geiler Schauspieler.
Auf jeden Fall, ja.
Ich wünsche mir für den echt größere Rollen. Das stimmt, bei Mickey 17.
Das Perfide an dem Film ist halt auch, wenn er in das Leben von dem Jungen tritt, also der Junge heißt Jamie, wirkt es halt auch anfangs so ein bisschen wie, okay, jetzt kommt so ein bisschen Licht ins Dunkel. Also so, dass er jetzt Hoffnung hat. Da ist jemand, der interessiert sich für den Jungen, der kümmert sich um ihn. Aber recht schnell merkst du, okay, dass das bricht ein, und dann gibt es halt auch wirklich unschöne Szenen, wenn zum Beispiel der John Bunting dann dem Jamie sagt, pass auf, das ist mein Hund, hier hast du die Knarre, erschieß ihn. Beweis mir halt eben, dass du mein Freund bist, und erschieße den Hund. Also wenn ihr jetzt schon sagt, das wollt ihr euch nicht angucken, dann macht besser einen Bogen um den Film.
Ja, okay. Das sind auf jeden Fall so Filme für Situationen, wo es einem irgendwie viel zu gut geht, und wenn man dann mal was braucht, um ein bisschen runterzukommen, dann sowas. Okay.
Ja, bei mir ist es zu spät, ich habe ihn natürlich gesehen, weil
natürlich
alles, wo Gewalt inhergeht und wo irgendwelche Morde stattfinden.
Serienmörder, klar, schon wieder.
Die sichte ich natürlich. Insofern, ich habe ihn schon geguckt, ja.
Und? Wie hat er bei dir abgeschnitten?
Nicht so doll. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich zu kritisieren hatte. Ich glaube, ich fand ihn ein bisschen langweilig tatsächlich. Hatte ich irgendwie im Hinterkopf, und habe ihn mit 2,5 Sternen hier bei Letterboxd zu stehen. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich jetzt zu bemängeln hatte, aber so richtig, richtig weggehauen oder wird so... wie heißt das, also, dass ich da jetzt so wirklich involviert war oder immersiv jetzt in der Story drin war? Also, so weit ging's nicht, glaube ich.
Also er lässt sich auch wirklich Zeit, und er ist auch sehr, also nicht besonders reißerisch inszeniert, und ich glaube, der geht auch seine 2 Stunden, und er sieht auch, also er ist gut gefilmt, aber er ist halt auch hässlich in Anführungszeichen. Der baut auch nicht auf Schauwerte. Also du tauchst, wie ich finde, auch sehr gut in dieses provinzielle australische Setting mit ein, wo halt wirklich jeder Tag gleich aussieht, und die wohnen halt in irgendwelchen Bruchbuden, und deine Zukunftsaussichten sind halt nicht besonders rosig. Ne? Du kannst halt, die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal irgendwie, Drogen nimmst, so Crack oder was ich, ist halt sehr groß da. Und das mochte ich halt so an dem Film, dass dass du halt ganz kurz diesen Killer so wahrnimmst, als wirklich als Hoffnungsschimmer in diesem Leben von diesem gebeutelten Jungen und du halt aber dann nur noch weiter diese Abwärtsspirale runtergehst. Und das ist halt wirklich schwer auszuhalten. Das stimmt doch schon. Aber da muss ich auch sagen, man braucht schon eine gewisse Geduld und auch eine gewisse Offenheit für diesen Film. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, du, das ist nichts für mich, weil der schon einiges einfordert, wie ich finde.
Aber du scheinst ja solche Herausforderungen zu mögen.
Klar, ich komme aus Köln.
Da muss man das, ja.
Hast du schon mal Kölner Karneval mitgemacht, du? Das ist ja ein Witz dagegen.
Ah, ich hab's nicht so mit dem Karneval. Ist ein
Witz dagegen. Ich auch nicht, ich hasse Karneval. Ach, okay. Ja, also ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich mag das. Ich mag wirklich Filme, nach denen ich mich schlecht fühle. Ich mag auch gerne Filme, wo ich dann sage, juhu, das Leben ist schön. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie zieht es mich mehr zu diesen depressiven Filmen. Vielleicht ist es so ein persönliches Ding, keine Ahnung. Aber wenn auf dem Poster steht die neue Erfolgskomödie aus Frankreich, schreckt mich das mehr ab, wie dieser Film wirklich brechen. Das zieht mich dann eher an.
Okay.
Kann ich verstehen. Ich bin ein kranker Bastard, ich weiß.
Nee, das geht eher darum, dass wir so gute Laune Sonnenscheine sind, dass wir uns auch mal ab und zu mal erden wollen mit solchen Filmen. Und da muss man sich auch mal runterziehen.
Genau.
Das wird's sein.
Ja. Nicht immer hier auf Wolke 7 fliegen, sondern auch mal der Wahrheit ins Auge sehen. Ja.
Klar, muss sein. Ja, wann guckt Schlogger den?
Ich würde ihn jetzt für Schocker mit Schlogger nicht wählen wollen, weil es für mich kein Horrorfilm ist. Das ist schon für mich eher ein Drama und kein Horror. Und außerdem, ich glaube, es gibt da wirklich Szenen, die möchte ich Schlogger noch nicht zeigen, weil ich glaube, bei meiner werten Kollegin werden die, glaube ich, lange haften bleiben. Ich möchte das auch ungern. Also, als ich ihr mal hier das Remake von The Hills Have Eyes gezeigt habe, habe ich komplett vergessen halt, wie schlimm der ist und habe ich freiwillig hinterher auch wirklich entschuldigt, weil sie da wirklich durch die Hölle gegangen ist. Glaube, dass die Morde von Snowtown, dadurch, dass er halt eben, da geht es halt nicht um irgendwelche Mutanten, sondern halt wirklich um Menschen und halt eben die Gewissheit, dass es halt wirklich passiert. Und ja, das ist, glaube ich, schon hart. Gerade wenn du halt vielleicht auch Kinder hast. Ich meine, ich bin jetzt Punkt, kinderlos.
Ey. Wenn du Mutter bist und dann werden da Kinder vergewaltigt, Alter.
Ja, klar. Ja. Ist noch eine andere Nummer. Ja. Trotzdem schlage ich alternativ Mathieu vor, auf jeden Fall, für Schocker mit Schlogger. Also würde mich freuen, wenn
das
der mal.
Das ist interessant, kommt. Alle wollen die Frau leiden sehen. Weißt du, alle sagen, die Frau ist total nett, aber wenn es um die Filmauswahl geht, schlagt ihr immer das Gleiche vor. Mathieu, Terrifier, das Evil Dead Remake. Ihr wollt sie wirklich leiden sehen.
Sie wollte doch das Konzept. Also insofern muss man da auch mal ein bisschen pushen.
Ja, sag ich ja auch immer.
Ja. Alright. Hast du Punkte parat oder hast du noch irgendwelche?
Ja, Facts? Also ich habe Punkte, habe ich bei der IMDb hatte 6,6. Ich weiß nicht, ist das gut oder schlecht bei der IMDb? Da fehlt
ist
mir so
grundsätzlich Referenz. Schon mal nicht so schlecht. Also 6,6 ist ein ganz solides Ergebnis.
Die sind und immer sehr bei kritisch. Rotten Tomatoes hat eine 8,5, was ja, glaube ich, auch gut ist.
Aber Rotten Tomatoes hast du hier mitgebracht. Da haben wir ja vor 9 Jahren abgeschafft. Aber kein Problem.
Okay, sorry.
Macht nichts.
Und Letterboxd habe ich vergessen zu gucken. Sehe ich gerade.
Ich habe ihn aufgerufen bei Letterboxd, um zu gucken, wann ich den gesehen habe. Insofern kann ich dir genau sagen, 3,4 hat er da.
Okay. Metascore ist bei 66. Das ist auch nicht so schlecht.
Ja, tatsächlich keiner. Also doch, hier einen haben wir hier. Phil, unser Kumpel hier von Nerd Talk. Der ist bei 4 Sternen gut dabei. Ansonsten alle anderen so 2,5 bis 3,5 maximal. Also in dem Rahmen bewegt sich das.
Also bei mir auch, wenn ich bei mir meinen Freundeskreis gucke, Letterboxd sehe ich auch so 3,5 sehr häufig und der Rest sind alles so 4er.
4er? Okay. Mhm. Da habe ich tatsächlich nur einen einzigen hier bei mir.
Ich kenne sehr viele kranke Leute.
Ja, aus gestern, Geld. Gib mal einen Tipp ab.
Ich sag eine 8.
Sag ich auch.
Ja.
Ist eine 8.
Ist eine 8.
Sehr schön.
Ja. Also 8, also 4 von 5 oder Papaya von Mango, 8 von 10 auf jeden Fall für mich. Also ich fand den wirklich, oder finde den immer noch herausragend. Aber ja, es ist jetzt kein Film, mit dem man, also ich würde jetzt bei einem Filmabend den Film nicht mitbringen. Das sollte gesagt sein.
Okay.
Ich habe es schon mal getan, das gebe ich zu, aber wurde nicht
kam nicht gut an.
Ist ja auch smart, dass du fragst, so, ja, was guckst du denn, was magst du denn für Filme, bevor du sowas empfiehlst, so, das habe ich halt manchmal nicht gemacht und dann ging das öfter auch mal in die Hose. Weil so weißt du, okay, wenn man sagt, sein Lieblingsfilm ist Lilo und Stitch und den guckt er jeden Tag und dann hier die Mörder von Snowtown empfehlen, ist wahrscheinlich dann nicht der nächste Schritt.
Ja, ich hatte jetzt letztens bei einem Filmabend Braindead mitgebracht Und das lief so lange gut, bis dann die Kinder der dort wohnhaften Familie dann doch früher wach waren und vorm Fernseher standen, als gerade Leine den Rasenmäher rausgeholt hat.
Fünf
Erwachsene panisch versucht haben, es zu unterbinden, aber leider der Film nicht reagiert hat, weil die Konsole, auf der der Film lief, halt irgendwie gerade im Standby-Modus war.
Oh.
Und das endete damit, dass die Mutter dann die Kinder so im Sprint so entgegengerannt ist. Der Vater stand so mit breiten Armen vom riesigen Fernseher und zwei Typen haben versucht, diese scheiß Fernbedienung zum Laufen zu bringen, weil das die Kinder, die waren 5 und 7, die sollten natürlich jetzt nicht für immer verdorben werden von Braindead, aber es war ein sehr amüsanter Moment.
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das Kind wäre, da 5 Jahre oder 7 Jahre alt, völlig egal, und ich hätte diese Szene miterlebt, du weißt wohl, was mein Lebensziel wäre dann in den nächsten Jahren und so weiter. Diesen Film Gärtner natürlich werden. Zu sehen, Alter, ist doch wohl klar, dass das, dass ich alles in Bewegung setzen würde, um rauszufinden, welcher Film da lief, Alter, und was das war, wo meine Eltern mich da panisch versuchen abzuhalten.
Jetzt erst recht.
Naja, logisch, Alter. Ja, das ist doch die Herdplatte, wie es im Buche steht.
Ja, ja. Nee, aber ich glaube, für mich wäre es auch nichts gewesen in dem Alter. Ich war auch ein sehr ängstliches Kind.
Mhm.
Also mir wurde mal irgendwann mal von einem meiner Onkel irgendeinen Teil Freddy Krüger vorgesetzt. Das hat mich wirklich für mehrere Wochen gebrochen. Das waren wirklich traumatische Abende, wo ich nicht schlafen wollte.
Also gerade die Peter Jackson-Filme Braindead und Bad Taste und so, die habe ich auf jeden Fall in der Grundschule gesehen. Da war ich definitiv in der Grundschule, das weiß ich noch. Ja, das war schon früh.
Kurze Frage, bist du auch in der Großstadt aufgewachsen?
Ja, ja, in Berlin.
Hm. Okay, siehst du mal, weil ich komme aus der rheinländischen Provinz, weißt du, bei uns gab es sowas nicht. Bei uns gab es doch Zucht und Ordnung.
Ja.
Also, ich habe mich ja schon richtig erwachsen gefühlt, als ich mich mit 15 in den Alien 4 geschmuggelt habe im Kino. Da war ich ja schon.
Mit 15? Okay.
Oder 14 oder so.
Alter Hut.
Ja.
Nee, bei uns hier kursierten die Rob-Kopien in der Grundschule. Und da hat jeder schon Evil Dead und so gesehen. Also es.
Okay.
War nichts
Besonderes.
Es klingt lustig, wenn ich mal sage, es sind so Kinder aus meiner, Filme aus meiner Kindheit, so Evil Dead und Gesichter des Todes und so, aber es ist tatsächlich so. Ich habe die alle gesehen, da war ich noch in der Grundschule. Illegalerweise.
Ja, ich meine, ich bin, glaube ich, Braindead ist, glaube ich, immer noch irgendwie indiziert oder beschlagnahmt, deswegen sage ich auch gar nicht, dass es ein guter Film ist. Ich mache hier keine Werbung, ich sage nur, es gibt diesen Film, der heißt so. Und natürlich würde ich euch nur
Version
empfehlen,
ist
die bestimmte Fassung zu gucken.
Ja. Genau. Die gekürzte Version ist auch wahnsinnig geil.
Ja, wo gefühlt nichts passiert.
Okay.
Habt ihr Stats?
Ja. Ja, ich würde sagen, ziehen wir doch den Themaabend weiter durch hier mit Morden und Vergewaltigung.
Ja, aber es muss doch auch ein anderes Land bringen, oder? Also, weil wir hatten jetzt Österreich, wir hatten USA und jetzt Australien.
Ali, auf mich kannst du dich doch verlassen.
Ja,
auf Tschechien. Mich kannst du dich doch verlassen. Komm. Weil, der Film ist von 1960 und wir wissen, Amerika hat den Hays Code, ja, alles super spießig und super konservativ, auf alles wurde geguckt. Wo die komplett drauf geschissen haben, war natürlich im guten Europa. Da gab es den Hays Code nicht, da konnte man noch richtig auf die Kacke hauen. Und es gab vor Lars von Trier schon einige Regisseure, die geschockt haben mit manchen Filmen aus dem skandinavischen Raum. Und einer hieß Ingmar Bergman, den wir hier schon das eine oder andere Mal hatten. Und von dem bringe ich einen Film, der hat 1960 einen Film gedreht, der heißt Die Jungfrauenquelle, alias Jungfrauquellen, The Virgin Spring, im internationalen Raum genannt. Und wir hatten ja einige Filme von ihm und wir haben wieder einen Schwarz-Weiß-Film von Ingmar Bergman, diesmal ohne Liv Ullmann, aber wieder mit Max von Sydow, der ist dabei. Habt ihr den Film gesehen oder habt ihr davon gehört?
Gehört, ja, aber gesehen nicht.
Wie bist du aufgestellt, du?
Ich habe ihn gesehen vor einigen Jahren auf YouTube, Originalfassung mit englischen Untertiteln. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Version noch verfügbar ist. Und ich habe ihn natürlich gesehen, weil ich wusste, welchen anderen großen Genre-Klassiker dieser Film inspiriert hat.
Absolut. Da wäre ich noch zugekommen, aber du hast recht, es ist eine Vorlage tatsächlich von einem anderen großen Genre-Klassiker, der auch schon geremaked worden ist. Ja, aber ursprünglich basiert der Film tatsächlich auf einer schwedischen Folklore, strenger genommen eine Ballade aus dem Mittelalter. Aber Ulla Isaksson, eine schwedische Autorin, hat den Drehbuch-Credit, weil die hat aus dieser Folklore mal ein Buch geschrieben oder sowas wie eine Story gemacht. Und zu dieser Story komme ich. Dieser Film spielt weit in der Vergangenheit, nämlich im 14. Jahrhundert in Schweden. Irgendwo in einem Haus im Wald, dort lebt ein Bauernpaar, die eigentlich trotzdem recht vermögend sind und auch eine hochschwangere Magd haben, die sie so wie eine eigene Tochter aufgezogen haben, aber auch eine eigene Teenager-Tochter. Und man sieht, wie die aufwachsen. Der Vater hat ein sehr herzliches Verhältnis zu der Tochter und die sind irgendwie ein Herz und eine Seele. Die Mutter ist so ein bisschen distanzierter und ein bisschen strenger und sagt so, ja, lass ihn mal wieder ein bisschen arbeiten. Und eines Tages wird die Tochter, die sich Kari nennt, mit der besagten schwangeren Magd auf Pferden von den Eltern halt losgeschickt, um die Kirche mit Kerzen zu beliefern, die irgendwo auf der anderen Seite des Waldes ist. Und unterwegs dorthin zu dieser Kirche treffen die beiden auf ein Brudertrio von Ziegenhirten. Also sie sind im Wald unterwegs und die unterhalten sich da nett mit denen. Und Karin, die total liebenswert und gut erzogen ist, bietet den drei halt so ihr Essen an, also die bietet ihr an, das Essen mit denen zu teilen. Und dann machen die da so ein Picknick auf einer Decke. Und das endet dann recht unromantisch in einer Vergewaltigung der älteren zwei Brüder. Und dazu muss man sagen, dass die Magd diese Szenerie beobachtet. Das heißt, die Magd ist nicht bei dieser Vergewaltigung, bei diesen Sachen, sondern die hält sich halt verdeckt im Hintergrund und hat beobachtet, wie halt irgendwie diese drei Ziegenhirten da mit der Karin sprechen und die dann irgendwie mit denen essen und so und versteckt sich dann, während sie halt vergewaltigt wird. Und dann im Affekt, damit es halt keine Zeugen gibt, wird halt Karin auch getötet von einem der drei Brüder. Der kleine 12-jährige Bruder.
Jetzt Moment, im Affekt oder weil sie keine Zeugen?
Nee, schon so, also sie will irgendwie wegrennen und dann gibt's halt irgendwie Action und also es ist nicht geplant, sie umzubringen, sondern die wird halt erschlagen, weil sie halt irgendwie am Flüchten ist. Mhm. Und der 12-jährige Junge, der natürlich mit der Vergewaltigung nichts zu tun hat, der hat das Ganze dann bezeugt und hat das beobachtet und der wird dann kurz mal bei der Leiche gelassen, um aufzupassen, während die beiden Brüder losziehen. Mhm. Und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, was jetzt im Zwischenteil passiert, aber eine Sache will ich noch erzählen. Als die Eltern auf die Rückkehr der beiden Damen warten, also auf die Rückkehr von der Magd und von der Tochter, klopfen drei Brüder an die Tür und bitten um Obdach, weil die gerade unterwegs sind und weil die nicht wissen, wohin. Und weil das gastfreundliche Christen sind, dieses Bauernpaar, was da lebt, werden die drei Brüder reingebeten und es wird ihnen angeboten, hier zu übernachten und die kriegen Essen und Trinken. Und hier haben wir fast schon so ein Home-Invasion-Szenario, weil diese drei Brüder, die da anklopfen, wir wissen, wer das ist. Das sind die drei, die die Tochter umgebracht haben. Und niemand weiß aber von dem Gegenüber. Also, die Eltern wissen nicht natürlich, wer die drei sind und die drei Brüder wissen auch nicht, dass das die Eltern von der umgebrachten Tochter ist. Also, das weiß man in diesem Moment noch nicht. Mhm. Und es gibt auch einige Erinnerungen an Rashomon, weil hat auch Bergmann hat tatsächlich gesagt über diesen Film, dass es eine lousy imitation of Kurosawa ist.
Aber warum jetzt Rashomon? Springen wir nochmal in die Situation aus einer anderen Perspektive?
Es gibt verschiedene Perspektiven, die diesen Film halt beleuchten, genau. Springen in verschiedene Perspektiven, wie dieser Film hier aufgezogen ist und was mit dieser Vergewaltigung und was damit auf sich hat. Aber er sagt halt lousy imitation of Kurosawa, weil es ist nicht so konsequent wie bei Kurosawa und es ist hier mehr so angedeutet und angerissen.
Okay.
Und es hilft definitiv, wenn man sich mit der nordischen Mythologie auskennt.
Ach.
Weil einige der Figuren, die hier mit reinspielen und einige Begebenheiten, die sich hier tun, sind tatsächlich auf die Mythologie zurückzuführen. Wobei auch so alte Märchen wie Rotkäppchen zum Beispiel nicht ganz weit vom Schuss sind, weil ein Mädchen wird hinausgeschickt, weißt du, um jetzt Essen für die Großmutter zu sammeln oder ihr Essen zu bringen oder so. In dem Fall ist es halt irgendwie Kerzen zu einer Kirche zu bringen und dann hast du halt so ein unschuldiges kleines Mädchen, die halt im Wald allein unterwegs ist und von drei bösen Wölfen empfangen wird. Also selbst diese Parabel kann man nicht von der Hand weisen. Also alles, was so Mythologie und märchenhaft eine Historie ist, kann man hier bei der Jungfrauenquelle definitiv auch noch mit rein interpretieren.
Okay, aber wie, also hat dir das was gebracht oder wie bist du da persönlich aufgestellt? Ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass du in der nordischen Mythologie so richtig zu Hause bist.
Was soll das wieder heißen? Okay, wieder vorurteilsvoll unterwegs.
Ich hab's so diplomatisch formuliert, Alter. Ich hätte auch einfach sagen können, so nach meiner Auffassung hast du keine Ahnung von nordischer Mythologie. Ich habe gesagt, ich habe noch nicht mitbekommen, dass du da irgendwie sehr zu Hause bist in dem Thema. Deswegen die Frage.
Ich habe Ariel, die Meerjungfrau, gesehen. Alleine schon da lernt man einiges über die Mythologie, wenn man weiß, wer der Vater ist und so. Ja, okay. Also ich kenne schon Grundwissen aus. Ich sage nur, es hilft. Ich bin nicht der absolute Experte. Aber trotzdem konnte ich mit diesem Film auch ohne dieses Vorwissen anfangen, weil Rotkäppchen kenne ich definitiv.
Okay.
Und Rotkäppchen endet nicht mit einer Vergewaltigung in dem Grimm-Märchen. Also insofern haben wir hier auf jeden Fall eine Variation von einer Ballade.
Ja, aber es hätte doch sein können, dass da jetzt Figuren zitiert werden, wo es einfach hilft, wenn du weißt, was diese Figuren ausmacht oder so. Weißt du, also es war...
Es hilft.
Definitiv. Es hilft, aber es war nicht so, dass du da standest und nicht wusstest, was dir da erzählt wird.
Nee. Okay. Es ist kein Muss, dass du das weißt. Mhm. Aber ich sag, es hilft.
Okay.
Ja. Und Stu hat es angedeutet, also dieser Film war das Vorbild von Wes Cravens Last House on the Left, was auch nochmal geremaked worden ist. Und da wurde die Story halt ins moderne Zeitalter halt übertragen. Aber im Grunde genommen ist es die Geschichte von der Jungfrauenquelle.
Ach.
Ja. Glaube ich, beim Remake war das Jennifer Lawrence nicht? Die da irgendwie beim Remake mitgespielt hat?
Nee, also beim Remake war es Sarah Paxton, aber es war hier Aaron Paul hat mitgespielt. Der dann,
glaub, Aaron Paul war dabei.
Breaking Bad, genau.
Richtig, genau. Der war einer von denen. Ich verwechsel diesen Film immer mit Jennifer Lawrence. Diesen Horrorfilm verwechsel ich immer mit dem Remake von Last House on the Left. Und wie hieß denn der Horrorfilm, wo sie mitgespielt hat, Mann?
The House at the End of the Street oder so.
Richtig, ja,
wow,
genau.
Ja. Super ähnlicher Titel, ey.
Ja, und, zur Hölle. Richtig, und diese beiden werfe ich gerne mal in einen Topf. Ist ein krasser Film wieder. Also wieder so dieses märchenhafte Mittelalter-Szenario, was Bergman ja gerne in seinen alten Filmen gemacht hat. Ist wieder schwarz-weiß. Und ich fand den auch wieder gut.
Ja.
Mhm. Und für die damalige Zeit, also 1960, da so explizit eine Vergewaltigung und einen Mord zu zeigen, ist schon auch recht weit entfernt von dem konservativen Kino, was Hollywood da zu dieser Zeit gefahren hat.
Mhm.
Und sowas beeindruckt mich ja auch immer, dass man in der damaligen Zeit hier so einen harten Tobak dann dem Publikum präsentiert. Finde ich schon krass.
Aber war das nicht ungewohnt? Ich glaube, die letzten drei Filme, die wir von Bergman hatten, da war immer Liv Ullmann mit bei. Neben ja. Max von Sydow, jetzt mal ohne sie. War das nicht irgendwie komisch?
Das war schon ein bisschen komisch, ja, dass er diesmal mit einer anderen Person verheiratet ist. Da habe ich schon gesagt, du Fremdgänger.
Wirklich.
Ja.
Dieser Max.
Ullmann ist diesmal nicht am Start, aber Max von Sydow, zumindest ein bekanntes Gesicht, zieht sich durch die Bergman-Filme. Ist echt krass, wie oft er mit dem gedreht hat.
Naja, krass. Glaubst du, ich hätte Spaß mit dem Film?
Ja, jetzt wieder so dieses Wort
Spaß. Sollen wir das haben?
Ist schon wieder,
ja, glaubst du, ja, ich fände den das gut, ey, mein Gott.
Ich glaube schon, dass du ihn gut findest.
Okay.
Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass du dem einiges abgewinnen kannst, weil der ist schon interessant so, weißt du, weil du siehst diese, die sitzen dann so beim Essen, weißt du, und die Eltern sitzen denen gegenüber, sind total gastfreundlich und wissen aber nicht, dass das die Mörder ihrer Tochter sind, so, weißt du, ist schon ein hartes Szenario so, also es ist schon, das kann man sich schon vorstellen, dass das in einem modernen Home-Invasion-Film ähnlich so gestaltet wird und du denkst, ach du Scheiße, Alter. Und da ist halt so das naive Mittelalter, wo halt jeder jeden reinlässt, so wenn er halt irgendwie, geht auch ein bisschen um Glauben und so eine Sachen, also spielt natürlich auch wieder mit rein.
Okay.
Aber es ist ein, ist gut, definitiv. Sehen die anderen Punkte auch so und wir haben wieder, wie üblich bei den Bergman-Filmen von damals, der geht nicht mal 90 Minuten, also ist unter 90 Minuten erzählt und hat... Ja,
so üblich,
das ja, ist so richtig pauschal. Richtig lang sind die, glaube ich, nicht.
Die wie 10 einer Ehe ist doch ewig und 3 Tage, oder?
Jetzt kommst du mit den 70er-Jahre-Bergmann-Filmen, Alter. Die damaligen Schwarz-Weiß-Filme, die wir in letzter Zeit gesehen haben, die waren noch alle so um die 85, 90 Minuten.
Ja. Wir haben ja noch nicht alle durch.
Nee, aber viele von denen waren zwischen 80 und 90 Minuten, also die sind schon recht kurz.
Okay.
Und der hier auch. Ja. Punkte, IMDb 80, 8,0, sorry. Metascore gibt's nicht. Letterboxd bei einer 4,2, also.
Wow.
Schon ganz überschwänglich hier unterwegs.
Alright. Ich muss anfangen. Ich sage 8.
Ich sage 8,5.
Da seid ihr beide einen Tick zu hoch. 7,5 sind es geworden. Für Jungfrau Kellen, The Virgin Spring, alias die Jungfrauenquelle.
Das läuft heute wieder nicht.
7,5 von mir.
Mhm.
Also schon eine Empfehlung.
Kennst du auch das Remake von Craven?
Das, lustigerweise, ich habe das Remake von dem Craven-Film gesehen, aber nicht das Original. Das ist einer von denen, wo mir wirklich das Original von Wes Craven noch fehlt.
Ach, der hat seinen eigenen Film geremaked.
Nee, nicht er war das. Sondern ein anderer Regisseur hat mal diesen Film nochmal geremaked.
Das also ist Craven hat den mitproduziert, das hat er getan, aber
okay. Stimmt, ja. Den kenne ich, das Original leider nicht.
Mhm.
Okay.
Skandalöserweise.
Ja, ist nicht wild. Ich hätte es halt spannend gefunden, ob du, weil ich muss halt sagen, ich würde tatsächlich das Remake dem Original vorziehen.
Ohne Witz.
Ohne, also das soll jetzt nicht heißen, dass ich das Original schlecht fand. Also ich fand den auch wirklich sehr, sehr gut. Aber das Remake, das erste, ist halt, das hat so was Raues, so was Unpoliertes. Deswegen hat der bei mir so ein bisschen besser funktioniert. Also ich habe mich danach wirklich schmutzig gefühlt. Und bei Bergman war es halt so, ich habe das so als wow, also wirklich toll gemacht. Und beim Remake danach wollte ich erstmal duschen gehen. Und deswegen würde ich das Remake tatsächlich vorziehen. Das möchte ich hier nicht so laut sagen, weil es kommt die Bergmann-Polizei und sperrt mich ein, weil Bergmann eh noch so ein Filmschaffender ist, bei dem ich echt noch viele weiße Flecken auf der Landkarte habe. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Deswegen halte ich jetzt am besten meinen Mund.
Mir fehlt da auch einiges, aber so in der Summe finde ich schon ziemlich viel geil von dem, was wir so haben hier. Bergmann.
Ja, also ja, und der Last House on the Left ist, glaube ich, auch das Debüt von Wes Craven gewesen. Und der hat ja einen gewissen Status in der Horrorfilmgeschichte und in der Horrorlandschaft, so bei Genrefans.
Deswegen, das war sein Debüt?
Was? Ich glaube ja, oder?
Ich meine auch, dass es sein Regiedebüt, also als Kinoregisseur war. Er hat ja davor Pornos gedreht. Richtig. Er war ja erst glaube ich, Professor und dann hat er Pornos gedreht und dann hat er halt eben dann Last House on the Left gemacht, der ja, glaube ich, auch zuerst nur in Pornokinos lief oder so ähnlich. Mhm. Und das war auf jeden Fall, ich meine wirklich, es war sein Kinodebüt als Regisseur. Ja.
Okay.
Ja, das Remake kam gar nicht gut bei mir weg. Hab 2 Sterne bekommen.
Ja, der war mir ein bisschen, das war so, ja, ich fand den schon irgendwie unterhaltsam, aber der hatte halt nicht die gleiche Wirkung. Also weder wie das erste Remake noch wie das Original. Und der ist halt schon sehr auf Schockeffekt aus. Also diese Endszene mit der Mikrowelle zum Beispiel ist halt wirklich, das ist halt was für Gorehounds, aber das braucht der Film eigentlich soweit gar nicht. Aber ja, ich würde dem, also das zweite Remake, muss man ja sagen, von Jungfrauenquelle, würde ich jetzt auch nicht nochmal gucken wollen. Ich glaube, das braucht man auch nicht.
Tony Goldwyn und Monica Potter waren die Eltern. Okay. Ja, so viel zu der Jungfrauenquelle. Aber den Wes Craven-Film würde ich schon gerne als Auftragsfilm haben. Wenn ihr euch keine Ideen mehr einfallen, dann haut den gerne rüber. Ich bin dabei.
Natürlich.
Ja. Du nicht, Lee?
Hä?
Du nicht?
Ja, doch, klar. Guck ich mir alles an.
Kann man machen.
So sieht Begeisterung aus.
Die Begeisterung kommt noch beim letzten Auftragsfilm.
Oh ja.
Das Geile ist halt, jetzt hatten wir wirklich ganz, ganz viele Filme, die so richtig, also richtig so schlechte Laune verursachen.
Jetzt haben wir noch einen von
der Jetzt kommen wir zu einem Film, der eigentlich gute Laune verursachen soll, aber ich sage es schon mal direkt, bei mir auch nicht das geschafft hat, sondern wirklich, danach hast du schlechte Laune. Also ich zumindest.
Ach so. Das klingt so, als wäre das jetzt eine Erstsichtung gewesen von dir.
Nee, ich habe ihn damals im Kino geguckt.
Ach, du hast ihn im Kino gesehen? Weil du hast ihn ja gepickt jetzt für die Episode. Also.
Ja, ich war der eine.
Ja, genau.
Nein, ich hatte damals mit einem Kumpel zusammen so einen kleinen Filmblog, der hieß Die drei Muscheln. Und wir haben es irgendwie geschafft, den Trailer, als der rauskam, relativ früh halt, also quasi zu verbreiten und sind dadurch auf ein paar Radars halt aufgetaucht. Deswegen habe ich mit diesem Film so eine gewisse Verbindung. Und das war auch der Grund, warum ich dann halt ins Kino gegangen bin. Auch, weil ich den Trailer echt lustig fand. Also das, was man da gesehen hat. Und dann kam ich halt aus dem Kino raus und naja, das kann man dann vielleicht später nochmal aufgreifen. Aber ich meine, der Film ist ja auch relativ bekannt. Gerade wenn es so darum geht, was sind so die schlechtesten Filme in den letzten 20 Jahren.
Der wird immer aufgezählt und von Lee wahrscheinlich auch. Aber wir wollen nicht zu viele Informationen verbreiten, weil wir müssen erstmal Punkte raten.
Ja. Guess fängt an.
Ich fange an. Ich sag, ist jetzt ein bisschen unfair, deswegen, also ich habe mit Lee schon 600 Episoden aufgenommen und er hat ab und zu gedroppt, dass er diesen Film komplett abartig findet und nicht gut. Und deswegen hat er den öfter mal negativ geäußert. Insofern würde ich dir die Information natürlich nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob sich jetzt bei der Neusichtung vielleicht irgendwas geändert hat in dieser Sicht und den du auf einmal doch lustig findest. Könnte alles sein, weiß man nicht. Aber ich sag trotzdem, du bist hier bei einer...
Kurze Frage.
Warte,
ja. Bist du? Nee, Sekunde, Guess musste ich noch raten. Ja, es geht von 0 bis 10.
0 bis 10.
Okay.
Jetzt muss ich noch Stu raten. Ich sag mal ein bisschen persönlicher hier, bei einer 3.
So, und jetzt muss ich kurz dazwischen gerätschen, weil ich natürlich verhindern muss, dass du Stu mit Falschinformationen fütterst. Du darfst das ja gerne so falsch sehen, aber ich muss halt da eingreifen, weil habe ich so nie gesagt. Ich wir haben, glaube ich, wenn wir über Movie 43 gesprochen haben, ging es da so ein bisschen um, ja, vielleicht sind nicht alle geil, dieser Segmente und so, aber dass ich den Film furchtbar finde und alles so.
Das sind Fake News?
Das sind Fake News und das möchte ich halt jetzt gerne du im Vorfeld sagen, damit du ihn da nicht mit ins Verderben ziehst. So.
Das ist ja lieb. Das
oder? Also ist fair, weil habe ich so nicht gesagt.
Hättest du natürlich bei mir schon reingrätschen können.
Nee, Alter, das darfst du, wie gesagt, du darfst dich da gerne an Dinge falsch erinnern. Das hast du, das hat mir andersrum auch schon mal.
Was für ein Wichser, Alter.
Was? Warum ist...
Mit was für Mitteln der hier das Punkteraten gewinnen will. Ist okay. Ist okay.
Also, okay. Also, vor dieser Berichtigung wäre ich, glaube ich, echt radikal auf 0,5 oder 1 Punkt gegangen. Mhm. Jetzt nach dieser neuen Information ist es jetzt natürlich ein bisschen schwerer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sowas wie die Kameraarbeit von Angst zu würdigen weiß, so einem Film wie Movie 43 mehr gibt als 3 Punkte. Und deswegen sage ich 2,5.
Guess, möchtest du deinen Tipp noch anpassen?
Wie viel habe ich gesagt?
1,5.
Ja. Darf ich?
Ja, klar.
Wirklich, ja?
Ja,
ist du für dich auch okay?
Ich bin jetzt der Gönner hier.
4. Mhm. Das sind 1,5.
Jetzt 8.
Das wäre richtig geil. Alter. Da würde ich fast schon mein Hut ziehen vorher.
So, Stu muss Guess noch raten. Das ist ja auch nicht ohne.
Ich sag 2. Mhm. Ja, doch, 2. Wehe wenig.
Soll ich mal noch einen aktuellen Zwischenstand raushauen? Weil das könnte natürlich jetzt alles verändern, diese letzte Runde. Oder ist es egal?
Ja, hau raus.
Ich bin mal
auch spannend.
Ich bin bei 2 Miesens, du bei 2,5 und Guess bei 1.
Da ist ja alles noch drin.
Da ist eine Menge drin, ja. Vor allem, weil, also bei Stu habe ich mir auch 3 aufgeschrieben. Das kann ich schon mal sagen, weil ich auch mir nicht vorstellen kann, dass du da so kategorisch sagst, nee, 0 Punkte, völliger Schrott. Und Guess habe ich mir absurderweise mit 5 notiert, weil ich wiederum meine mich zu erinnern, dass wir über einzelne Segmente gesprochen haben, wie zum Beispiel das Ding mit Jeremy Allen White, die du als sehr lustig bezeichnet hast. So, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier ganz unten bist.
Und vor allem der schöne Hodensack von Hugh Jackman. Ne?
Ja, ja.
Also du sagst 5, oder?
Ich weiß nicht. Es hört sich natürlich, nachdem ihr jetzt hier mit so 2 und 3 und 2,5 ankommt, so hört sich 5 Mörder gut an. Aber ich bleib mal bei meinem ersten Impuls. Das wird sowieso jetzt ein übles Debakel.
Ist gut.
Ja.
Der Tipp.
Ach echt?
Also
besser als anders, meinst du?
Besser als andersrum, ja. Okay. Definitiv.
Ja, nee, also du hast, ich kann natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass du hier sämtliche Episoden von uns gehört hast, aber das ist bei mir jetzt nicht so, dass das groß korreliert miteinander. Also nur weil ich sage, Kameraarbeit bei Angst ist irgendwie erwähnenswert. Ich bin ja trotzdem gnadenloser Will Ferrell-Fan und so, ne? Also ich bin halt schon auch für die unterste Schublade Comedy sehr empfänglich.
Das stimmt, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig.
Weil da muss ich jetzt mal kurz, pass auf, es gibt bei Will Ferrell, das ist keine unterste Schublade. Also
Königsklasse. Ne? Also,
Königsklasse.
Natürlich ist das Königsklasse.
Wie unterste Schublade? Unterste Schublade Will Ferrell in einem Satz, was zur Hölle?
Nein, ich sag nur, es geht auch bis dahin, ne? Also ich habe halt wirklich schon, ich verteidige hier Filme, wo alle anderen sagen, hey, wie kannst du nur?
Das stimmt wohl, ja.
Möchte ich nur einräumen.
Ja. Das wird zu aber schlimm. Dem Film hast du 2 Punkte gegeben. Das will ich mir sehr sicher.
Okay, gut.
Werden wir sehen.
Wehe, wenn nicht.
Oh, ich schäme mich jetzt schon, Alter. Okay. Ja, der Film, du hast schon recht, ne? Also der Film hat wirklich ein Image.
Ich schäme mich jetzt schon.
Ich würde das gerne meinen Tipp doch mal überarbeiten, wenn das möglich wäre. Ja. Oh,
ich wäre echt froh, wenn du mir zur Seite stehst mit meinen Punkten, weil ich glaube, ich habe mich hier als Boomer gesehen, auf jeden Fall der Nation.
Ach echt? Okay.
Ja. Also folgendes, man muss sich ein bisschen, das ist so schwierig, weil die neue Generation kennt halt die alten Filme nicht, die sich, glaube ich, an die sich dieser Film hier orientiert, weil du hattest hier, glaube ich, Amazon auf dem Mond vorgestellt, oder?
Nee, den hatten wir nicht. Kentucky Fried.
Kentucky Fried großartig, Movie ist nämlich der nächste, großartig. Genau. Weil Kentucky Fried Movie und Amazon auf dem Mond sind genau die Art von Film wie Movie 43, die damals aufgezogen sind, wo es einfach nur so zusammenhanglose kleine Sketche sind, die mit so einer komischen, voll überflüssigen Rahmenhandlung irgendwie zusammengehalten werden. Und im Grunde genommen ist Movie 43 eine Verbeugung vor diesen Filmen. Und damals, bei diesen Kurzfilmen waren auch nicht alle geil. Und so ähnlich sieht's hier auch aus. Aber ja, es wird schon ziemlich auf die Kacke gehauen, wie ich finde. Aber kommen wir sicher zu. Jetzt, was ich super interessant fand und im Zuge dieser Recherche, hat Lee mir einen Link bei Dailymotion besorgt, dass ursprünglich eine andere Rahmenhandlung gab, als hier vorgesehen.
Im amerikanischen Markt, ja.
Für den amerikanischen Markt mit Greg Kinnear und Dennis Quaid und Common und so einen Leuten.
Ja.
Und die habe ich mir natürlich angeguckt. Also ich habe mir jetzt nicht den kompletten Film nochmal angeguckt mit der Rahmenhandlung, aber ich habe mir dann immer diese Zwischenszenen
angeguckt. Ja, ich auch.
Und habe jetzt auch das Bild von alternativen Versionen, was durchaus interessant ist, weil von der wusste ich gar nicht Bescheid, Alter.
Kannte bisher auch nur die mit den drei Teenagern und so.
Hast du rausfinden können, warum es geswitcht worden ist? Also warum man das ausgetauscht hat?
Also hier wird ja für alles, werden hier ja irgendwelche Testscreenings verantwortlich gemacht, die natürlich
alle so desaströs waren. Ja. Man hat alles probiert.
Ja, nee, also ich glaube, von Kritikern haben sie es gar nicht gezeigt, weil die halt Schiss hatten, dass das im Vorfeld so verrissen wird, dass sich dann niemand mehr diesen Film angucken möchte.
Mhm.
Komisch, kommen die nur auf die Idee.
Ganz der Cast wollte auch nicht groß promoten.
Nee.
Glaube ich, viele von denen.
Das kommt ja noch dazu, die mussten das halt, die Dreharbeiten haben sich so hingezogen, ne, weil die natürlich sich um die Termine, um die Terminkalender von den ganzen Leuten irgendwie drehen mussten.
Mhm.
Und bei dem prominenten Line-Up hier kann ich mir vorstellen, dass das nicht unkompliziert war.
Oh ja. Also was die Besetzung angeht.
Ja, also größer als Dune und Wes Anderson Filme und sonst was.
Absolut.
Kommt hier alles zusammen, ja. Wie soll man das angehen? Ich habe mir tatsächlich numerisch aufgeschrieben, in welche Sketche wann kommen und so.
Ja, ich habe mir auch jetzt Wikipedia aufgerufen, da ist tatsächlich alles nochmal schön aufgelistet in der Reihenfolge, wie sie kommen. Insofern.
Sollen wir da jetzt durch jeden einzelnen durchgehen? Oder?
Kann die mal anreißen, oder? Weil ja, dann sehen wir ja. Ist denn. Also ja, ich würde sagen, wollen wir das so machen, weil dann können wir ja auf die Einzelnen eingehen, ob wir irgendwas lustig finden oder nicht lustig finden.
Ja, stimmt. Dann ergibt meine Punktvergabe am Ende vielleicht auch mehr Sinn.
Meine auch.
Ja. Okay, also wir haben am Anfang, steigt er jetzt im deutschen Markt eben so ein, dass wir drei Teenager haben, respektive zwei und von dem einen den kleinen Bruder noch. Und der kleine Bruder, der prankt halt die beiden, indem er irgendwie suggeriert, ihr YouTube-Video, was sie gerade hochgeladen haben, hätte übelst viele Likes und Views und so. Und dann wollen sie ihn zurückpranken und das sieht so aus, dass der eine soll den ablenken, indem er ihm sagt, hey, wir suchen nach so einem super geheimen, krassen Film, der total schrecklich sein soll und so, der heißt Movie 43. Damit lenkt er den ab, dass der Kleine dann eben mit Suchen und Internetrecherche beschäftigt ist, während der andere dann den Plan hat, den Laptop des Kleinen mit Viren voll zu pumpen, indem er irgendwelche Pornoseiten besucht.
Mhm.
So, und was wir dann sehen, sind eben diese einzelnen Sketche. Das ist quasi so der Weg, den er geht bei Sachen, auf die er stößt, auf seiner Suche nach Movie 43. Und im US-Markt ergibt das schon sehr viel mehr Sinn, finde ich, weil da haben wir eben einen recht runtergekommenen Drehbuchautor in Form von Dennis Quaid, der bei einem Studiochef in Form von Greg Kinnear diesen Film pitchen möchte und da schon beschreibt, dass er dem Security-Typen halt eingeblasen hat, um überhaupt aufs Slot gelassen zu werden und sitzt dann eben jetzt sehr verzweifelt da und möchte ihm den Film pitchen und pitcht halt so die einzelnen Segmente. Und im Zuge dessen eskaliert natürlich diese ganze Pitch-Arie auch ein bisschen. Ich finde das nur sehr viel stimmiger als diese Teenager, die sich durchs Internet
forsten. Stimmiger ist es auch. Aber auch überflüssig, streng genommen. Also es ist genauso einfach nur so eine Rahmenhandlung.
Die ja, aber gibt mir zusammen tatsächlich mehr
ja
als diese Teenager.
Das stimmt, ja.
Ja.
Was ich ja nicht verstehe, der Film bewirbt ja auch mit den ganzen Stars, die da mit sind. Und das ist ja wirklich ein beachtlicher Cast. Also wenn du nur liest, wer da mitspielt, das ist ja der Wahnsinn. Wie schon gesagt, Wes Anderson fällt einem da ein. Und deswegen habe ich es auch nie so richtig verstanden, warum sie die nicht genommen haben, weil das ist ja zumindest Dennis Quaid und Greg Kinnear, die ja zumindest damals, als der Film 2013 rauskam, ja durchaus bekannte Namen waren. Ne? Und dieses Teenager, also ich kenne von denen keinen. Deswegen hat mich das auch ein bisschen verwundert. Also ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich nie diese Fassung mit dem Drehbuchautor gesehen. Ich kenne auch nur die wir in Deutschland lieben, mit den Teenagern. Mhm. Aber es hat mich echt verwundert, dass das nicht einfach komplett genommen worden ist. Weil allein mit den zwei Namen, glaube ich, kannst du da mehr aufbauen oder mehr machen, als mit, guck mal, hier sind drei picklige Jungs und die gucken sich ein Porno an.
Ja, eben.
Mhm.
Und ich finde es halt tatsächlich noch mal eine Ecke organischer, auch wenn das jetzt nicht groß nötig ist bei so einem Film. Aber ich bin dabei, guess. Also auch wenn man eben in den Kritiken liest, ja, das ist halt irgendwie wie eine aufgeblasene SNL-Folge, denke ich mir so, ja und?
Wo ist das Problem?
Wo ist das Problem? Ja, aber gut, also wir sind uns einig, diese Rahmenhandlung mit den Teenagern, die ist recht überflüssig.
Das ist wahrscheinlich das Überflüssige im ganzen Film, ja.
Okay.
Ja.
Ja, und dann kommt das erste Segment namens The Catch. Regie Peter Farrelly, das ist natürlich schon vielversprechend. Und in den beiden Hauptrollen haben wir Kate Winslet und Hugh Jackman. Das
ist schon krass, Alter. Der Film steckt mit Kate Winslet und Hugh Jackman an. Aber wenn die Farrellys draufstehen, weiß man eigentlich, was einen erwartet. Auch hier wieder, oder? Also, die sind jetzt keine Freunde meistens. Von subtilem Humor meistens, also.
Ja.
Aber trotzdem liebenswürdig.
Ja.
Finde ich.
Okay, das heißt, du konntest mit dem Segment was anfangen?
Es ist halt was, also ich werde nicht vergessen, dass du siehst diesen Film und das erste, was du, dann kommt halt Kate Winslet, die halt damals schon so einen Ruf hatte, einer, ich möchte mal sagen, Grande Dame der Schauspielerei, ja, also so ein bisschen die neue Meryl Streep und dann Hugh Jackman, der halt einfach auch damals schon die Wolverine war und ein cooler, super Dude und das fängt ja noch relativ normal an, in Anführungszeichen, und dann enthüllt er halt seinen Hals und dann baumeln da halt eben zwei Prachthoden und ich finde die Idee halt super. Also, das ist halt so ein Bruch, den finde ich schon mal komisch. Den finde ich wirklich komisch. Und es ist halt so ein Sketch, wenn der alleine für sich stehen würde, würde ich sagen, eh super. Also, SNL natürlich fällt einem sofort ein. Wobei ich glaube, dass da würde da gar nicht laufen, weil es dann eine Hoden im Fernsehen, glaube ich, es geht nicht. Ich muss aber auch sagen, dass der Sketch mir dann doch ein bisschen auch zu lange geht. Also, ich finde, der verfehlt so ein bisschen für mich den Absprungpunkt, wo ich denke, okay, das war jetzt echt lustig und irgendwann nicht mehr. Und ich weiß gar nicht, wie lange es geht, aber irgendwie bei dem achten Mal, wo irgendwie das Haar von ihm da in der Suppe liegt, so finde ich es dann nicht mehr lustig. Dann finde ich es fast schon ein bisschen anstrengend. Aber so die ersten 3-4 Minuten war es für mich auch ein Fest, definitiv. Weil ich meine, wer kann zu einem so schönen Hodensack am Kinn Nein sagen?
Ja, vor allem, aber witzig, ich nehme das tatsächlich ein bisschen anders wahr, weil ich finde, die bedienen hier eigentlich dann einige Witze, die du halt so mit Eiern machen kannst, ne? Also es ist natürlich an sich schon mal, finde ich, ein sehr lustiger Umstand, wie einfach wie dieser Sack da am Hals hängt.
Ich finde, aber mein Highlight ist auch, wie sie immer versucht, die Kellner, weißt du, so ein bisschen eine Reaktion von denen vorzurufen und dann so voll verzweifelt diese Kellner anguckt, so von wegen so, bin ich nur das, die das sieht und so.
Weißt das
so.
Ist das eigentlich Lustige daran, ne? Ihr Unverständnis darüber, dass jeder damit cool ist.
Ja, ja, genau.
So, und als er dann erzählt, so, ja, in der Kindheit wurde ich halt gemobbt und sie so, ach, danke, endlich. Und
er zeigt die Narbe, Alter.
Dann hat er da so eine Narbe. Kids can be so cruel. Mit seinem Sack am Hals. Also ich finde, und dann das Ding, wenn es kälter wird, ne, und
ja, das war super.
Also und dann mit dem Baby und so. Ich finde schon, also ich fand die tatsächlich nicht repetitiv.
Und erstens finde ich, muss ich lieber beistellen, ich finde es nicht repetitiv. Und das Ding ist, was ich glaube ich durch den Movie 43 zieht, ist, dass er immer noch eine Schippe rauflegt. Das heißt, da wo die Grenzen des guten Geschmacks schon längst gesprengt worden sind, legt er halt noch 2-3 Minuten drauf, weißt du, und 3-4 Jokes noch oben rauf. Das, was du meinst, dass es irgendwie zu lang gezogen ist, das ist, glaube ich, eben der Witz des Ganzen, dass die eben noch eine Schippe raufpacken und dass die sich für nicht zu schade sind. Und das muss man.
Das ist halt ein bisschen diese Family Guy Mentalität.
Ja, genau.
Das ist eigentlich, der Gag wurde schon gemacht und dann setzt du dich da aber mit Gewalt halt länger drauf, als es gut tut. Und
das ist tatsächlich
ein Film. Ja, da bin ich halt raus. Das ist so absolut nicht mein Ding. Also auch dieses Family Guy Ding, wenn Peter Griffin stolpert und dann gefühlt 10 Minuten dieses. Nee, da bin ich echt raus. Das finde ich furchtbar.
Da liest da nicht raus.
Ja. Nee, alles genau mein Ding. Oh. Oh, herrlich.
Ich muss aber sagen, also ich glaube, ein kleiner Vorwurf. Ich glaube, dass das sogar in Anführungszeichen geklaut ist, der Sketch. Weil ich kann mich an einen Ladykracher-Sketch erinnern mit Anke Engelke, wo etwas Ähnliches passiert. Und da wird eine Frau angehalten, die hat eine Penisnase. Und da ist halt auch dann so, das wird so der ähnliche Gag. Wie reagiert man da drauf? Und der wird dann quasi, die große Pointe ist dann, da muss sie halt niesen und dann hat halt der Polizist das ganze Ejakulat im Gesicht.
Oh, okay. Ich kann mich erinnern.
Also wie gesagt, kein Vorwurf an den Film. Aber es ist mir halt nur aufgefallen, dass ich so einen ähnlichen Gag oder Sketch schon mal gesehen habe. Aber wenn ich jetzt überprüfen würde, was war jetzt zuerst der Movie 43 oder dieser Lady-Sketch, wüsste ich nicht, wer da zuerst da war.
Ja, selbst wenn, würde es das für mich nicht unlustiger machen.
Ja, klar.
weniger lustig.
Also fandst du einen witzigen Einstieg?
Den fand ich super witzig, auf jeden.
Okay. Ich fand ihn beim ersten Mal nicht so witzig, aber jetzt beim zweiten Mal wesentlich witziger.
Ach echt?
Ja, ja, jetzt irgendwie konnte ich dir mehr abgewinnen, warum auch immer. Damals dachte ich so, ja gut, mit diesem
Hund. Baby, Alter, mit den Eiern auf dem Kopf, ey, sorry, aber das ist doch hammerlustig.
Ist auch geil, wo der Sketch aufhört, oder? Bei dem Foto und so,
ja, ja.
Der, wie dann der Break kommt und so. Wo sich halt völlig angeekelt ist.
Ja.
Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten, oder was?
Ja, das zweite ist Homeschooled.
Ja, den fand ich schon damals lustig und der ist immer noch lustig, ja. Da stellen die Eltern praktisch irgendwie für ihren Teenager-Sohn, den sie im Homeschooling praktisch unterrichten wollen, aber dann auch dem alle Erfahrungen auch mitgeben wollen, ja. die man halt an der Schule macht, inklusive Mobbing und
er soll die volle Highschool-Experience
kriegen, ja, inklusive Verarschung und nicht auf Partys reingelassen werden und so der Außenseiter sein.
Aber wie geil ist das, dass die eine Party veranstalten und er ist nicht eingeladen?
Und die Mutter steht so mit diesen Zöpfen und diesem roten Becher und so weiter vor der Tür und sagt so, ey, du hast voll unangenehm, hast du Dings angegraben und so, das können wir nicht reinlassen, das ist awkward und so. Und er so, Mom, let me in my house und so. Und sie so, nee, können wir nicht machen, sorry. Und dreht sich um. Alter. Ja, Liev Schreiber und hier, sie wird gespielt von
Naomi Watts.
Ja, Naomi Watts, genau, ist die Mutter. Und
die auch, glaube ich, damals so sogar zusammen waren oder verheiratet waren. Sogar.
Ja. Stimmt, ja. Und er auch nicht unbekannt?
Jeremy Allen White. Ja. Ich habe ihn kennengelernt durch Shameless, dann natürlich The Bear und ich glaube jetzt immer im Herbst oder Frühjahr kommt jetzt der Springsteen-Film in die Kinos. Ja.
Der ist auch gerade ziemlich angesagt, der Bursche.
Ja. So, Regie hier, Will Graham. Und wie ging es dir mit dem, Stu, jetzt diesem Segment? Fandst du das lustiger?
Bestes Segment. Also das ist großartig. Also wirklich durchgängig. Das habe ich schon im Kino geliebt. Das ist sogar das Segment, was ich mir hin und wieder jetzt nicht alle 5 Tage, aber schon öfters mal so, wenn ich Bock drauf habe, auf YouTube angucke, weil ich einfach die Grundidee großartig finde. Die Ausführung finde ich großartig. Weil du schon gesagt hast, also sie möchten ihm ja Homeschooling aber natürlich alles mitgeben, was zur Schule gehört. Und warum auch immer haben die Eltern entschieden, ja, unser Sohn wird halt gemobbt. Ne? Und mit welchem Eifer sie da hinterher sind, das finde ich auch sehr, sehr schön. Also wirklich, also.
Wie sie auch den ersten Kuss
mit
ihm simulieren will, Alter, wie abartig.
Ja. So
ja. Und vor allem halt, der Jeremy Allen White hat auch das richtige Gesicht immer. Also sein Gesicht alleine, wie er immer darauf reagiert, wie wenn seine Eltern wieder irgendwas machen, ist halt großartig. Weil ich kenne ihn halt jetzt aus The Bear oder so und aber früher hatte der wirklich so ein Gesicht von so einem armen Typen, den man irgendwie knuddeln möchte. Und er tut mir auch wirklich leid. Also, es tut mir wirklich leid. Aber gleichzeitig finde ich es einfach wirklich komisch. Also, ich sag's direkt, das ist für mich mit weitem Abstand die beste Episode dieser Film für mich zu bieten hat.
Aber es ist wieder genau das, was ich gemeint habe. Es wird irgendwas Lustiges gezeigt, zum Beispiel die Mutter, wie sie ihn angrebt. Und dann steigert man diese Szene noch, indem man den Vater noch daneben setzt, weißt du, als Liev Schreiber, der ihn dann angrebt so und sagt so, ich finde dich ja doch ganz süß und so. Also, die legen dann immer noch eine Schippe rauf bei den Filmen. Also da, wo jeder andere Film wahrscheinlich aufgehört hat, wo er gesagt hat, okay, hier ist der Witz, machen die halt noch weiter. So, das ist halt schon ein bisschen dieser Family-Guy-Humor und das ist schon absurd.
Ich glaube, bei mir ist es die Grundidee, die ich so toll finde, weil das so, also das ist halt eigentlich total einfach, du musst da erstmal drauf kommen. Also wir kennen halt alle so Geschichten von irgendwelchen Leuten, die halt eben nie in der Schule waren, weil sie Homeschooling gemacht haben oder auch jetzt hier während Corona, überleg mal, während Corona, bei mir die ganzen Kinder von Freunden, die wurden halt eben dann 2 Jahre zu Hause unterrichtet und das gehört ja, also als ich zur Schule gegangen bin, leider Gottes, war auch Mobbing halt so ein Thema, ne? Das gehörte leider Gottes dazu und wie sie es halt das verbunden haben. Ich finde das toll. So auch so 2 eigentlich total einfachen Ideen machst du so ein richtig schönes Ding. Das finde ich toll. Und natürlich ist es auch toll gespielt. Also Naomi Watts, wenn die so erst die besorgte Mutter spielt und dann Schnitt dann dieses ja Teenager-Mädchen ist, was ihn dann abblitzen lässt, ist halt echt großartig.
Wie sie die Bücher aus der Hand schlägt auf dem Flur.
Ja, ja, mega. Auch der Vater beim Basketball und so.
Ja.
Ja.
Er ist groß.
Okay, schön. Da hatten wir mit dem also alle unseren Spaß. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das nächste wieder ein bisschen polarisiert. Das heißt nämlich The Proposition. Und auch hier haben wir ein Ehepaar in Form von Anna Faris und Chris Pratt.
Die waren auch zusammen privat, Alter.
Die waren verheiratet.
Deswegen geklastet
damals, okay. Ja. JB Smoove muss man hier auf jeden Fall auch noch erwähnen. Und Regie Steve Carr. Nachdem er dann Paul Blart gemacht hat, hat er sowas gemacht. Ey, mich kriegen die halt damit, ne?
Alter, du weißt, ich bin kein Freund von Scheißwitzen, aber Ich fand's mega lustig.
Wirklich? Nee, Alter, ja, es gibt noch Hoffnung. Wie geil.
Ey, Entschuldigung, aber wenn die beiden sagen, wenn die sagen, komm, auf drei so, weißt du, und du denkst, es kommt der Heiratsantrag und sie sagt, will you poop on me? Wie lustig ist das, Alter?
Auch da wieder, Picknick. Wie alle um ihn herum, das für die das so das Normalste ist, dass das jetzt der nächste logische Schritt ist in der Beziehung. Ja. So.
Und dann geben sie ihm so komische Tipps. So. Und das Geilste ist, ich weiß nicht, ob wir jetzt zu viel verraten sollen, aber ey, wie legendär ist dieser Heiratsantrag bitte? Alter, du hast, wie viele Heiratsanträge hast du in der Geschichte des Films gesehen? Aber hier in diesem Szenario, Alter, den Ring zu zücken und zu sagen, Alter, okay, wir sind füreinander bestimmt. Mega.
Okay, ich bin maximal verwirrt, aber gleichzeitig auch ein bisschen stolz, dass du das lustig findest, ey.
Okay, Lee ist stolz.
Ah, wie geil.
Ich das mal schaffe.
Okay, Stu, für dich ist das wahrscheinlich, geht gar nicht.
Ne? Und das ist Schublade.
Also ich als Feuilleton-Wichser kann da echt nicht zustimmen. Aber wobei ich sagen muss, die Auflösung, was es geht zu Beginn, ne, mit diesem Antrag, so auf 3, 1, 2, 3, ist halt wirklich lustig. Mhm. Wenn es da aufgehört hätte, super. Aber es geht halt auch weiter und da bin ich nicht bei euch. Ich fand das nicht lustig, ich fand das auch eher anstrengend. Und deswegen keine Empfehlung meinerseits.
Okay. Aber der Witz war doch, dass er so komplett unbeholfen und unromantisch da rangeht und sagt so, ja, okay, komm, bring was hinter und so. Und sie sagt so, ja, Moment mal, du musst mal ein bisschen hier zelebrieren und so und gib ihm mal einen Kuss und sowas.
Ja, er hat ja tierisch Druck, also ja, er hat natürlich. Ja einen Zeitdruck auch so.
Ja, aber es geht ja nicht nur um diese Aktion, weißt du, es geht ja auch darum, da so ein bisschen Liebe mit reinzubringen. So, das ist so witzig, Alter, wie er einfach nur so.
Ach, lustig, du warst mit ihr empathisch,
sich
ja?
Quält, ne?
Du warst mit ihr da empathisch in der Situation.
Ich war mit beiden empathisch, weil ich wusste ja, dass sie das so ein bisschen zelebrieren wollte und er nur so auf die Schulter oder keine Ahnung oder so, weißt du, er stellt sich da plötzlich hin und will dann gleich zum Geschäft kommen. So.
Das ist so geil, so I love you und er so, yeah, yeah, I love you too. Und dann schon halt die Hose unten.
Sorry, Stu, aber.
Das ist okay. Ich bin niemandem böse, wenn er etwas lustig findet.
Oh, ich freue mich gerade so, dass Gestas auch mal lustig findet. Ey, Alter, lustig. Das ist sonst eigentlich nur das Level, wo ich immer völlig alleine bin hier und mich kaputt lache. Und
auch hier glaube ich, dass ich beim ersten Mal das nicht lustig fand, sondern erst jetzt irgendwie beim Rewatch.
Ich hätte Geld drauf gewettet, dass du das nicht witzig findest, Alter.
Das hätte ich jetzt im Nachhinein, also nach der ersten Show hätte ich gesagt, das ist eine der schwächeren Episoden. Jetzt fand ich es mega.
Okay, wie geil.
Also, mega, aber schon lustig.
Ey, ich fand halt auch Chris Pratt so lustig damals, Alter, das mit dieser Parks and Recreation.
Ja, das war die Zeit,
Alter.
Also, ja.
Ja, klar. So lustig, Mann. Mhm. Und JB Smooth, ey.
Ja, super besetzt.
Burrito, put some beans on it. Ja. Großartig. Okay, kommen wir zum nächsten. Das heißt Veronica, ne?
Mhm.
Ja, Kieran Culkin, Emma Stone, Regie, Griffin Dunn.
Ah. Ach, wieder krass besetzt, Alter.
Ja, aus heutiger Sicht halt wieder sehr krass, ja. Zwei Oscar-PreisträgerInnen. Das ist aber für mich wiederum so ein Segment, wo ich sage, ja, ist ganz nett, aber ist jetzt definitiv kein Highlight.
Aber eins der geilsten Zitate in dem ganzen Film, Alter. I can't believe you sucked off that hobo from Magic Beans. He was a wizard. Von Emma Stone, Alter, während sie so seine Finger im Mund hat, Alter. Wie krass, oder?
Ja.
Das ist Emma Stone einfach. He was a wizard und so. Und dann reden die über das Fingern und so hinter der Mülltonne und bla.
Dann halt auch dieses Anchorman-Ding. I wanna be in you.
Ja, ja, genau.
On you.
I wanna left a hickey on your vagina oder so, hat er dann gesagt. So, Alter. Ich meine, es ist so, für mich ist das Absurdeste, dass da Emma Stone und neuer Oscar-Preisträger Culkin da stehen, weißt du, und durch diesen Sketch führen. Und das ist für mich so ein Ding so.
Ja, aber wenn du das halt da rausnimmst.
Wenn du das rausnimmst, ist es nicht das Lustigste. Aber es.
Ja.
Geht trotzdem auch.
Also ich fand die Episode wirklich strunzend langweilig. Also es war noch nicht mal, dass ich es nicht komisch fand. Ich hab mir gefragt, was soll das? Also ich konnte damit wirklich gar nichts anfangen. Und hatte auch immer gewartet, wann kommt denn jetzt irgendwas, wo die Pointe oder so oder der Gag, weil da vor den Episoden war immer klar, was jetzt so die Pointe oder der Gag ist, was das Besondere ist, ja. Mhm. Aber da habe ich es für mich persönlich einmal nicht erkannt und fand Folge das damals wie heute echt öde. Also nicht anstrengend, einfach nur öde und auch nicht provokativ, einfach nur, ja, öde.
Mhm. Ja, aber so ist es ja bei diesen Episodenfilmen. Ein paar findet man öde, ein paar findet man gut, ein paar findet man scheiße und so ist ja selten so, dass das so, dass die alle auf einer Wellenlänge sind, sondern ein paar kann man mehr anfangen, mit anderen weniger. Mhm. Aber kann ich verstehen, hier ist jetzt auch kein Highlight.
Okay, nächstes ist I, Babe mit Richard Gere, Kate Bosworth und Jack McBrayer.
Jetzt bist du aber gesprungen, also Superhero Speed Dating kommt erstmal, oder?
Nee, das ist auf 6.
Echt?
Mhm.
Okay, dann hat Wikipedia hier die falsche Reihenfolge aufgelistet.
Kurze Frage, kann es vielleicht sein, dass es auch wenn es schon alternative Enden oder Anfang gibt, dass vielleicht die Episoden oder Segmente auch teilweise wechseln?
Habe ich mich auch gefragt, dass das je nach Ablauf unter Umständen oder je nach Rahmenhandlung unter Umständen anders ist.
Möglich, ja.
Aber egal, machen wir jetzt iBabe. Okay. Regie Stephen Brill.
Hat auch hier wieder Richard Gere, Alter, was? In jedem von diesen Filmen ist irgend so ein Gesicht oder Schauspieler oder Schauspielerin, wo du denkst, Alter, was?
Und ich meine, was er hier schon wirklich geil macht, ist dieses komplette Unverständnis darüber, ne? Also wie er einfach, er blickt's nicht.
Ja, ja. Vor allen Dingen,
so, macht das, was, ist was ein MP3-Player, so, da ist der
Macht die Gefahrenpackung auf einen Salat oder keine Ahnung, oder in den Toaster? Nee, macht die auch nicht.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass bei Toaster und Staubsaugern da mittlerweile schon was dran steht.
Ja,
aber
gut, da eventuell, aber klar, der nennt ja irgendwas, was völlig abstrakt ist. So, weißt du, was sagst du? Da sind auch keine Warnhinweise drauf.
Ich möchte nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge.
Aber das ist für mich so ein bisschen halt die Sorte Sketch. Es gibt eigentlich einen Gag und der dreht sich halt im Kreis, ne?
Ja, ja, stimmt.
Also da kommen die halt nicht wirklich vorwärts und dann, ja, ich freue mich halt über Jack McBrayer und Co. Aber das ist für mich jetzt auch eher so im unteren Drittel.
Ja, Kate Bosworth sitzt hier noch in dem Gremium der Geschäftsleute. Die versuchen hier Klagen abzuwenden und so. Aber ja.
Ja.
Wie fandst du das, du?
Ähnlich wie die davor. Hat mir auch nicht viel gegeben. Ich glaube, ich war damals echt froh oder fand es ganz nett, Richard Gere mal wieder zu sehen, weil der davor schon lange nichts mehr gemacht hat, also auf der großen Leinwand. Und ich habe auch irgendwo mal aufgeschnappt, dass er wohl auch ein bisschen zu dem Dreh gezwungen werden musste, wegen irgendwelchen Verträgen. Ich glaube, der wollte da auch gar nicht so wirklich sein. Und wenn man das weiß, sieht man es auch. Aber ja, ist eine Episode. Also bei den ersten drei Episoden gehe ich absolut mit, wenn man sagt, die haben noch irgendwas Besonderes, was sie irgendwie auszeichnet, aber bei denen ja jetzt auch wieder, selbst so als alleinstehender Sketch, jetzt bei, ich nenne es nochmal SNL, würde das für mich nicht funktionieren.
Mhm. Okay. So, jetzt aber wirklich Superhero Speed Dating mit Justin Long, Jason Sudeikis, Kristen Bell und noch x anderen Leuten, die wir jetzt nicht
alle... Alle, ja.
Ja. Regie James Duffy. Auch kein Bekannter, ne? Ja, das ist für mich so, das hätte problemlos 1:1 genauso ein SNL-Sketch sein können. Ich finde, da haben die auch filmisch sonst jetzt nichts irgendwie gemacht, wo man sich denkt, ja, okay, klar, das ist ein Kinofilm und so, das hätte halt genauso bei SNL stattfinden können.
Gut, wahrscheinlich den Vagina-Part, so hätte man wahrscheinlich weggelassen bei SNL, oder?
Nee, auf gar keinen Fall.
Echt, sind die da auch so?
Ja, ja, klar.
Vor allem überleg mal, das ist von 2013, da gab es schon halt Superheldenfilme, aber so der Peak war noch nicht erreicht. Und wenn das heute gemacht worden wäre, vermutlich noch irgendwie mit dem, wie heißt der, David Cornsworth oder wie der neue Superman-Darsteller heißt, als Gast, dann wäre das doch ein super Gag oder Sketch. Mhm. Ne? Das könnte ich mir gut vorstellen. Stimmt. Muss allerdings sagen, ich fand halt irgendwie die Kostüme ein bisschen lahm. Also, das wirkte auf mich immer ein bisschen zu billig.
Ja,
davor die Episoden sahen schon wirklich gut aus, aber ich kann natürlich sein, dass es absichtlich war, dass die Kostüme mehr so aussehen wie aus den Comics aus den 50ern, aber ich hatte damit so ein bisschen meine Probleme tatsächlich.
Hm. Hm. Nee, ich glaube, das soll mit der Witz dabei sein, aber ja, für mich, also fand ich von den Dialogen her natürlich ganz, ganz cool. Merkt man auch, das ist wieder die Sorte Sketch, wo bestimmt auch ein bisschen rumimprovisiert wurde.
Hm.
Und ich mag eigentlich alle, die hier auftauchen, insofern bin ich dann ganz gut durchgekommen. Aber es war jetzt auf keinen Fall einer der Sketch, wo ich mich halt kaputt gelacht habe, ne?
Mhm. Geht mir genauso. Ist jetzt eher im hinteren Bereich, was die Lustigkeit angeht, aber ist auch ganz nett gewesen.
So, und dann gibt's ja sowieso noch so zwei fiktive Werbespots in dem Ding und einer davon käme dann hier, das ist dieser Machine Kids.
Mhm.
Und später gibt's noch einen namens Tampax. So, aber ich habe dann das nächste Segment bei mir.
Alter, wie gut ist aber diese Tamponwerbung, Alter? Die war doch mega lustig.
Ja, ja, die ist gut.
Die ist richtig gut mit dem Haifisch.
Fand ich auch.
Hm.
So, und dann haben wir Middle School Date mit Jimmy Bennett, Chloe Grace Moretz und wie heißt der Christopher Plinz Dingens?
Mince Plessy.
Wie?
Mince Plessy.
Mince Plessy.
Hm.
Ja.
I got Frozen Breeze and a Sponge.
Regie Elizabeth Banks.
Ach, okay.
Ja, vor allem mit dem Sponge. Only use the yellow side or we will have more blood.
Ja.
Ja, wie ging's euch damit?
Ich fand's lustig. Also es geht um so ein 13-jähriges Mädchen, die da zum Date ist, irgendwie mit ihrem Freund zu Hause. Und dann kriegt sie zum ersten Mal ihre Tage und der Freund und sein Kumpel kriegen die absolute Panik, Alter. Und denken so, keine Ahnung, sie ist schwer verletzt und so hin und her. Und wie krass das Ganze dann aufgebauscht wird. Ich fand's auch hier wieder, hätte ich im Nachhinein gedacht, so, das fand ich damals überhaupt nicht lustig und so weiter. Das ist überhaupt kein guter Gag. Und jetzt habe ich es gesehen und fand's witzig. Ich habe schon gut gelacht hier.
Okay. Ich fand's ganz furchtbar. Wirklich. Das war so der Moment, wo es bei mir angefangen hat, dass ich dem Film dann auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken konnte, weil in meinem Kopf irgendwie andere Gedanken durchgefahren sind. Also ich habe mir dann Gedanken gemacht, so dass ich mal wieder Blumenkohl essen sollte, dass ich und solche Sachen. Aber ich fand's wirklich, das war absolut nicht mehr meins. Also wirklich nicht mehr. Ich fand's also auch nicht mal auf die Art und Weise, ich sage, ich rege mich irgendwie auf oder so. Oder ich hinterfrage, warum zum Teufel kann man das komisch finden? Nee, gar nicht. Es ist einfach nur, es kam bei mir nichts mehr an. Es hat bei mir nicht mehr funktioniert. Das hat irgendwie da oben in meinem Oberstübchen die Tür zugemacht und ich sehe die Bilder, aber ich nehme es nicht mehr so richtig wahr, weil es einfach bei mir einfach keinen Anklang gefunden hat.
Damit bist du ja nicht alleine auf weiter Flur, wenn man sich die Punkte anguckt, allgemein, wie dieser Film aufgefasst wird. Insofern.
Ich habe auch gerade ein bisschen echt Angst, dass wir gleich rausgehen, irgendwie mit 2x8 Punkten und ich mit 2 oder 3 oder 4 Punkten nur. Aber gut. Kann ich zumindest sagen, als Streiter für das Gute und Gerechte war ich hier am Start.
Ja, also ich glaube, für den Sketch braucht man schon auf jeden Fall eine mal mindestens postpubertäre Ader.
Habe ich.
Geglaubt.
Wie ging's dir denn mit dem Sketch?
Ich konnte damit ganz gut leben. Ich mochte eben die Panik, die dann plötzlich ausbricht. Mhm. Anstatt einfach zu sagen, ey, okay, komm, geh nach Hause.
Der Vater auch wieder cool geil besetzt dir.
So. Ja.
Mit einem guten Bekannten.
So, und dann haben wir Happy Birthday mit Johnny Knoxville, Sean William Scott und Gerard Butler. Mhm. Regie Brett Ratner. Das fand ich sehr lustig, Alter.
Okay, das war wahrscheinlich für mich der Schwächste.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Wie er die beleidigt, Alter. Ich feier's so.
Den fand ich nicht sonderlich lustig. Ja, okay. Erzähl.
Naja, Sean William Scott hat Geburtstag und Johnny Knoxville als sein Freund hat ihm einen Leprechaun geschenkt, den er gefesselt im Keller festhält. Mhm. In der Hoffnung, dass der ihn dann zum Gold führt. Und das müssen sie aber aus ihm rausprügeln.
Was man vielleicht auch sagen sollte, ist, wer diesen Leprechaun spielt, weil das ist halt für mich der größte Witz dabei, gerade wenn man denkt, dass damals halt so Filme wie 300 schon sehr populär waren und dann sitzt halt eben da Gerard Butler in so einer Kobold-Uniform und das fand ich wirklich auch lustig. Ach. Ich finde zwar auch, dass sich der Gag relativ schnell für mich zumindest erledigt hat und das, was danach folgt, auch nicht mehr so spaßig für mich war, aber alleine das Bild Gerard Butler als Kobold fand ich geil und sehr lustig.
Okay. Na, ich auch. Guess, du fandst den eher schwach.
Ich fand den eher schwach. Ich fand tatsächlich, okay. Also mein Highlight war die Endszene, wo dann eine Fairy noch ins Spiel kommt und die dann sagt, I will suck you off for gold coins.
Und Johnny Knoxville dann sagt, I do too.
Ja, I do. Also ja. Das fand ich noch ganz witzig, so dem Moment, aber so diese Schlägerei vorher und mit diesen, weiß nicht.
Echt?
Das hat mir irgendwie nicht so viel gegeben.
Okay.
Also ich fand's ganz nett, wie Gerard Butler halt da als Leprechaun da auf seinem Irish da rumflucht und um sich schlägt, aber insgesamt.
Okay, ich finde schon eben gerade auch die Tatsache, dass das Gerard Butler ist, der da eben sonst eher in so als Actionheld halt gerade die Furore macht und jetzt so, er ist schon, fand ich sehr witzig.
Aber der hat schon Comedy-Talent bewiesen, der hat doch auch in diesem hier mit Catherine Heigl diesen Film, wo er diesen Wettertypen spielt. Ja, Ugly Truth, den fand ich tatsächlich überraschend witzig. Also da hat er schon so komödiantisches Talent bewiesen. Also ich glaube, der ist schon ein witziger Typ, kann ich mir vorstellen, privat.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. So, und dann kommen wir zurück zu Peter Farrelly. Der hat nämlich das nächste Segment inszeniert, das da heißt Truth or Date. Ne? Mhm. Ja, mit Steven Merchant und Halle Berry. Grandiose Kombi und für mich tatsächlich eins der Highlights.
Ja, Steven Merchant, der natürlich.
Auch wenn's wrong on so many levels.
Größte ist, Motivation war, mit Halle Berry mal in einem Film mitzuspielen.
Kann ich verstehen.
Das war schon für ihn Grund genug.
Ja. Also, Szenario ist, ein Blind Date und sie hat halt irgendwie schon Tausende gehabt und hat keinen Bock mehr, dass das wie immer abläuft mit dem üblichen Smalltalk, deswegen spielen sie relativ schnell.
Ist auch geil.
Truth or Dare.
Ist auch geil, dass sie ihm erklärt so von wegen so, ja, ich habe das schon tausendmal durchgemacht und dann stellt er wieder so eine belanglose Frage.
Nee, weil sie sagt noch so, ja, then they ask me, what does your father do? Yeah, und, so, und er voll der
What does your father
do? Okay, so what does your father
Richtig, ja, genau. Er macht genau das, Alter.
So schön. Ah, ja, und dann sagt sie eben, nee, jetzt spielen wir Truth or Dare. Und das eskaliert dann, weil wenn sie bei Dare landen, dann wird es immer extremer.
Oh ja.
Und ich habe halt schon sehr gelacht bei der Aufforderung, da drüben ist eine Geburtstagsparty von einem blinden Jungen, pflass seine Kerzen aus.
Das war ja die erste, das war die erste, der...
Nee, das war das zweite, ne? Er muss erst, muss er den Typen an den Hintern krapschen.
Ach so, ja, stimmt, ja, das war die zweite, ja, stimmt.
Und dann
ja.
muss sie im Gegenzug diese Kerzen ausblasen.
Das wird Alter. Extremer dann, ja.
Ja.
Ja, wie fandest
so,
du das?
Du?
Ich mag das Konzept, auch, dass es sich immer weiter steigert, aber ich bin halt auch irgendwann ausgestiegen. Also wenn da Halle Berry mit ihren Kunstbusen da irgendwie diese Flüssigkeit da irgendwie aufschlägt oder so.
Sie macht Guacamole, Mann.
Ja, oder Guacamole. Bin ich halt raus. Ich find's, also ich habe mich dann auch gefragt, warum es bei mir nicht funktioniert. Und ich glaube, also ich mag die Ferrellis eigentlich ganz gerne. Also Flug nach Mary ist für mich eine meiner absoluten Lieblingscomedies aller Zeiten. Da gibt's wirklich Szenen, da kann ich heute immer noch lachen, wie beim ersten Mal.
Das ich auch
Aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil mir die Figuren wichtig sind. Und natürlich ist es bei so einem Segment, was 5 Minuten geht, echt schwer, Figuren zu etablieren, die ich halt auf irgendeiner empathischen Weise denen mitfiebere. Und so ist es halt einfach nur so eine Abhakliste für mich. So, wir müssen halt immer noch eins draufsetzen. Und ja, es ist so ganz amüsant, auch so dieses Unmoralische mit dem blinden Kind. Dumm und Dümmer lässt grüßen. Aber mir fehlte dann doch irgendwie so ein bisschen der, ich nenne es mal, der Kontakt zu den Figuren, weil letztlich war es mir halt auch wirklich vollkommen egal und irgendwann war auch da so ein Level erreicht, wo ich gedacht habe, okay, also ohne Witz, es freut mich, wenn ihr da Spaß mit hattet, aber ich bin da eher raus.
Ja gut, wenn davor schon zu viel passiert ist, wo du mental so ein bisschen ausklingst, ne, dann wird's auch richtig schwer, da wieder dich da wieder reinzuholen. Aber ich stimmt, du hast so recht, Alter, das war bei Dumm und Dümmer mit dem Vogel, Alter, hübscher Vogel.
Naja, da wird ja auch Witze über Behinderte gemacht und keine Ahnung. Und
na, das ist doch der blinde Junge,
ja,
den sie dann nimmt,
ja,
den toten Vogel andrehen mit dem angetapten Kopf.
Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, pass auf, ich habe jahrelang im Behindertenbereich gearbeitet und ich finde, die Ferrellis haben da wirklich viel geleistet, weil die halt klar gemacht haben, du kannst über jeden lachen. Hauptsache, es ist fair verteilt.
Ja, ja.
Und
ja,
das
ja,
tun sie
das
ja. Die lachen ja wirklich über jeden. Und sie lachen ja auch nicht über die Behinderung an sich, sondern halt ganz oft über Leute, wie zum Beispiel bei Matt Dillon in Verrückt nach Mary, die einfach nicht weiß, was er tun soll, einfach so ein riesen Arschloch ist deswegen. Mhm. Wenn er irgendwie sagt, so, ja, unsere Mongos, die halten mal in der Kette, weil er einfach nicht weiß, was in Anführungszeichen, was normal ist. Mhm. Das finde ich halt großartig.
Okay.
Ich finde, man hätte diesen Sketch ein bisschen früher beenden sollen, weil ich fand's großartig, wo die vor dem Hotelzimmer stehen und er versucht sie zu küssen und sie sagt dann so, sorry, you're nice und so hin und her, also ist ja ganz nett mit dir und bla und du bist ja ganz sympathisch, aber irgendwie funkt das nicht so richtig, weißt du, also irgendwie bist
was?
Du nicht mehr.
Nein, die Begründung ist doch sensationell. Das ist so großer Teil der Pointe.
Welche Begründung?
Warum sie nicht will.
Ja. Ach ja, stimmt, ja, okay. Aber es wäre cool, wenn der Sketch da geendet hätte. Weißt du, wenn da nichts draus geworden wäre. Aber sie hat ja dann noch irgendwie, dann öffnet sie ja die Tür und dann gibt's noch so ein kleines Happy End.
Nach dem Ordeal, was sie da durchlaufen,
ist doch
der
Witz.
So.
Da
ja,
ist doch der
okay,
Witz.
Ja, gut. Du willst den Leiden sehen. Ich hab's ihm gegönnt.
Ja, gut. Aber auch hier wieder komplett über die Stränge geschlagen und am Ende sogar als Asiate umoperiert und sie komplett verunstaltet. Vielleicht ein kleiner Hint auf den derzeitigen Schönheitswahn. Weiß man nicht. Aber auch hier wieder, die übertreiben halt maßlos und das finde ich irgendwie cool.
Mhm.
Ja.
So, dann haben wir noch 2. Victory's Glory heißt der nächste mit Terrence Howard, der als Coach seinem Basketballteam irgendwie 1959 Mut zusprechen soll und die kommen halt mit den ganzen plakativen
Enough with the slow clap.
Teamwork, so it's about teamwork, believing in us und so und er so
You're black,
they're white, it's basketball, it's not hockey.
Oh, we got it, okay, the moral und so. Nein, Mann, you're black. Warum versteht ihr das?
So geil. Und dann kommen sie mit Gott und sonst was und er immer wieder so.
God made you black, so. Der hat seinen Job getan.
You already won, you're black.
Ja. Das war tatsächlich aus der Erstsichtung, war das mein Favorite Gag. Ich habe hier Tränen gelacht damals.
Okay.
Und jetzt finde ich es immer noch lustig, aber bei weitem nicht irgendwie so ganz oben. Also ich habe nicht, ich weiß schon genau, was ich hier lustig fand. Ich fand's immer, weil die so auch diese Sportfilm-Klischees halt hochnehmen, weißt du, wo der Trainer halt so eine Ansprache hält so und er aber die ganze Zeit den Leuten widerspricht, weil die es nicht schnallen und so. Er so, nein, Mann, so kompliziert ist es nicht, you're black und so. Die so, ja, aber die sind doch voll einschüchtert und so, wo diese Idioten da reinkommen kurz.
Ist ja auch noch schön, dass sie dann das Spiel im Anschluss auch noch zeigen und es halt diesen einen kleinen Erfolgsmoment gibt fürs gegnerische Team.
Ey. Ja, das war auch schon noch sehr witzig.
Ja, ich finde auch, das ist so von all den Segmenten das, was du, glaube ich, 1:1 wirklich auch bei SNL bringen könntest. Das ist wirklich, also ich mochte das auch. Ich fand die Idee ganz schön, die Umsetzung fand ich ganz schön. Ich muss sogar sagen, ich hatte komplett vergessen, dass es in Movie 43 vorkommt. Mhm. Ich hatte das wirklich ganz anders verortet, in irgendeine Sketch-Sendung, irgendein YouTube-Sketch oder sowas. Aber dass es jetzt wirklich bei dem Film vorkommt, das hätte ich nicht gedacht. Also das habe ich vergessen.
Mhm. Das ist unser Hausmeister hier.
Ja, Dave ist gerade angekommen.
Dave, der Hausmeister. Ja, fegt mal kurz das Office.
Das ist schön, dass er das pantomimisch so darstellt.
Der kann alles. Dave. Ja, mit dem nehmen wir danach auf, deswegen wundere ich nicht.
Ja.
Okay.
So, und dann haben wir noch ein Segment, das Beasel heißt, wo wir Elizabeth Banks, Josh Duhamel in einem Segment sehen, was James Gunn inszeniert hat. Wo Josh Duhamel eine animierte Katze als Haustier hat, die total eifersüchtig, ein Kater, der total eifersüchtig auf eben jetzt die potenziell neue Freundin in Form von Elizabeth Banks ist und da dann Schritte unternimmt. Ja, ich finde, das für mich ist das vom Handlungsverlauf her so halt das Vorhersehbarste wahrscheinlich.
Ja, ähnlich überflüssig finde ich wie die Leprechaun-Folge für mich. Also fand ich nicht gut. Okay. Ich fand's lustig, wie der Cutter sich einen runterholt auf seine Badehosenfotos da, so, wo sie so reinkommt. Das wiederum für so einen Cartoon-Cutter ist schon auch ein witziges Bild. Aber insgesamt hat der mich eher kalt gelassen.
Okay. So, wie ging's dir?
Ja, auch. Also ich finde es interessant in der Rückschau, weil das ist ja so die Zeit, wo James Gunn noch nicht der James Gunn war, den wir heute kennen, der irgendwie mit Milliarden-Franchises hantiert, sondern der halt wirklich angefangen hat bei Troma und Drehbücher geschrieben hat zu Dawn of the Dead Remake oder diesen Scooby-Doo-Filme. Und ich glaube, aus der Zeit kamen ja auch dann, glaube ich, diese Tweets, die dazu geführt haben, dass er zwischen Guardians 2 und 3 ja mal kurz vor Marvel vor die Tür gesetzt worden ist, weil die ja wieder aufgekommen sind, diese Tweets. Und ich finde, das merkt man so vom Humor her. Ich finde die Idee an und für sich echt ganz, ganz nett. Ich muss aber sagen, ich mag den Look dieser animierten Katze überhaupt gar nicht. Also ich fand das irgendwie, hat halt nicht zugesagt. Und ja, ansonsten Grundidee gut, Umsetzung war nicht so meins, kann man machen, muss man nicht. So würde ich, glaube ich, ganz grob beschreiben.
Ja, ich finde schon auch, das hat natürlich so auf jeden Fall eine homophobe Komponente, worauf der ganze Witz irgendwie basiert. Ja. Und bin ich bei dir. Also ist für mich auch nicht das Highlight.
Ja.
Sehen wir alle so. Okay. Ja, und das sind die ganzen Segmente und wenn man eben dann jetzt dieses Pitch-Segment noch dazu nimmt, dann käme da auch noch Bob Odenkirk und Steve Baker als Regisseur mit rein und eben vor der Kamera dann noch Corman und Seth MacFarlane, Greg Kinnear, Dennis Quaid und Co.
Ja, hätte ich mir eher als Rahmenhandlung gewünscht, aber hätte die andere Rahmenhandlung nur minimal irgendwie verbessert. Also das ist definitiv der überflüssigste Teil und ich finde auch im letzten Drittel leider nimmt das ein bisschen zu viel Raum ein, so mit dieser Endzeit dann so, weißt du, mit diesem Sprung und so und
voll.
Das ist auf jeden Fall,
das ist halt, da denkst du nur so, ja, muss überflüssig.
Ja,
das
total.
Das ist einfach dann, du sitzt da, guckst dir das an, damit
es weitergeht,
der nächste Sketch kommt, so.
Ja. Und dann kommt das mit der Katze und so, also am Ende ist mir so ein bisschen die Luft ausgegangen. Highlight war für mich immer noch so die Basketball-Szene mit Terrence Howard, aber insgesamt das Drittel ist halt ein großer Teil dieser Rahmenhandlung und dann auch dieser schwache Gag mit der animierten Katze insofern. Hat leider nicht ganz das Tempo gehalten, wie ich finde.
Okay.
Aber unterm Strich dachte ich, wäre der Einzige, der hier eine Lanze verbrechen muss, weil
ich habe sogar das Gefühl, weil ich habe unmittelbar nach dem Film habe ich mir einen Punkt für dich notiert, Punkte. Und jetzt in der Vorbereitung, als ich nochmal alles rausgeschrieben habe und so weiter, sehe ich diese Punkte und denk so, Alter, nee, ey, nie im Leben ist der, weil es waren, glaube ich, 6,5. Ja, das sind nie.
Das wäre eine Punktlandung gewesen.
Alter, fucking hell, okay. Weil dann dachte ich beim Rausschreiben, so, das kann nicht sein. Aber ich dann eben, als ich die Sketches einzeln nochmal aufgelistet habe, bin ich so durchgegangen und dachte halt nur bei jedem dritten, dass du das wirklich witzig finden wirst.
Nee, ich fand nur zwei wirklich, also zwei hätte man sich klemmen können. Das mit der Katze und den Leprechauns. Ansonsten den Rest fand ich definitiv, fand ich alle unterhaltsam.
Krass.
Mehr oder weniger. Und wenn die Rahmenhandlung nicht wäre und insgesamt hätte der definitiv das Zeug zu einer 7 gehabt. Was schon sehr edgy ist. Aber.
Ja, wäre es auf jeden Fall.
So ist eine 6,5, kann ich schon mal vorausschicken. Also ich hatte hier Spaß und ich habe gelacht und die meisten Gags haben funktioniert. Und dann hast du noch so eine Stars, Alter, die sich für nicht zu schade sind und in diesen Sketchen da auftreten, ist für mich, ich weiß schon, was sie hier vorhatten und es hat größtenteils hat das für mich funktioniert. Also ist für mich nicht die beste Komödie der Welt und auch nicht der letzten Jahre und man sieht ja auch in den 6,5 ist jetzt auch kein Meisterwerk, aber so schlecht wie ihn alle hinstellen, ist er definitiv nicht. Also Letterboxd und Metascore und so, das wird ihm nicht gerecht, Alter.
Der hat abgeräumt bei den Razzies, ne? Also der war sechsfach nominiert, hat 3 gewonnen für Worst Picture, Worst Screenplay und Worst Director. Mhm. Nominiert fand ich auch noch schön als Worst Screen Combo the entire cast.
Okay, einfach alle.
Mhm. Einfach mal pauschal, so zack. Ja, und dann natürlich eben auch bei diesen Golden Schmooze Awards und die Alliance of Women Film Journalists, die immer sehr schöne Preise vergeben, finde ich. Mhm. Da ist er in der Hall of Shame gelandet, also
ja, wundert mich nicht, aber ja. He was a wizard.
Naja. Also es gab ja anscheinend eben noch von Steve Baker dieses Segment The Apprentice, wo Anton Yelchin einen Nekrophilen spielt.
Ja.
Ich hätte es auch gern gesehen, ey, muss ich leider gestehen.
Das stimmt, ja.
Aber warum wurde es dann nicht umgesetzt? Oder wurde das umgesetzt, aber nicht reingenommen?
Ja, letzteres.
Das war wohl zu hart, ja.
Und dann gab es eben auch noch das Segment, was Bob Odenkirk gemacht hat, wo Julianne Moore und Tony Shalhoub von der Polizei über ihre vermisste Tochter ausgefragt werden und das wohl dann auch ein bisschen offensive war, Berichten zufolge, und deswegen raus, ja.
Wahrscheinlich wieder Test-Screenings und dann geguckt, was ankommt und was nicht ankommt und dann rausgeschmissen.
Ja. Und ich meine, du hast hier halt wirklich 7 Oscar PreisträgerInnen.
Alter, und jetzt ist Julianne Moore auch noch in dem Film drin gehabt.
6 Oscar-Nominierte, also ja. Mhm. Ja, voll krass. Ja, crazy. Auch Tony Shalhoub und so. Mhm. Anton Yelchin. Ja. Also ich bin da bei Guess und noch drüber natürlich, ne, weil ich hatte so viel Spaß wieder mit diesem Film.
Ja, ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung, muss ich zugeben, Alter. Ich dachte, als wir hier über Movie 43, habe ich immer irgendwie so ein bisschen die Fahne hochgehalten, meinte so, ach, ein paar Sachen waren ganz lustig. Und ich bilde mir ein, dass du immer gesagt hast, boah, nee, das war nicht toll.
Also in der Erinnerung fand ich mehr Sketche doof als jetzt. Mhm. So, ich hätte es, glaube ich, so auf
das
3, 4 dachte ich irgendwie so, dass ich die nicht geil finde.
Das geht mir auch so.
Aber ich würde hier maximal 1 oder 2 aussortieren.
Krass, ja. Dann sind wir echt auf einer Wellenlänge.
Witzig.
Ja.
Tja.
Okay, und Stu?
Stu ist geschockt.
Stu ist geschockt. Kommt nie wieder.
Nö, ich habe schon Schlimmeres erlebt in meinem Leben, aber...
aber ist schon in der Top 10, oder?
Hey, ihr beide hatten Spaß, da möchte ich nichts gegen sagen. Ich bin ja auch ein bisschen überrascht, dass der bei mir nicht funktioniert hat, denn zum Beispiel Kentucky Fried Movie ist halt, den liebe ich halt abgöttisch.
Okay.
Wobei das auch ein Kindheitsfilm von mir ist.
Hilft natürlich, ja.
Ne, ich kann Kentucky Fried Movie heute noch rezitieren, von der ersten bis zur letzten Minute. Und bei Movie 43, den ich jetzt auch schon öfters geguckt habe, weil ein paar Leute halt neugierig waren und da musste ich mitgucken als guter Freund. Aber ich habe so viel wieder auch vergessen. Und auch verdrängt, sag ich mal. Deswegen, ey, ist es der schlimmste und schlechteste Film meiner Zeit? Nee, also wirklich nicht. Hm. Also so ist es jetzt nicht. Aber ich bin jetzt auch ganz froh, wenn ich in den nächsten 10, 12, 15, 30, 40, 50 Jahren nicht mal gucken muss.
okay.
Ja, aber... Ich würde nicht mit dem Finger auf euch zeigen, dass ihr mit dem Spaß hattet. Das tue ich dann, wenn ihr nicht zuseht.
Beruhigend.
Also fast wäre der Film noch nicht mal ein Auftragsfilm geworden. Das ist schon ganz witzig gewesen, weil wir haben den Auftragssupporter noch gar nicht genannt. Das ist nämlich unser Kumpel Mike.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße an Mike. Und der ist Anfang des Jahres dazugestoßen. Er hat eigentlich nur Losmacht, also Filme in den Lostopf zu schmeißen, die wir dann erstmal ziehen müssen, bevor die gesichtet werden. Und dann hat er sich aber versprochen, hat geschrieben, ja, Movie 43 als Auftragsfilm. Dann meine ich so, ja, Digga, du bist aber nicht im Auftragspaket. Also du kannst höchstens die Differenz zahlen, damit wir dann irgendwie den Film als Auftragsfilm aufwerten. Das würde gehen per PayPal. Und da hat er gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee. Dann macht er das doch. Und anstatt im Lostopf ist er dann im Auftragsportfolio gelandet. Und die und ich sind dir dankbar dafür. Also Grüße an Mike. Losfilm hat er noch gar keinen reingeschmissen. Insofern war das der erste Film, den wir jetzt von dir hier besprechen. Und der kam schon mal überraschend gut weg, obwohl... Hätte auch anders ausgehen können, je nach Podcast.
Ey, ich bin fest davon ausgegangen, dass ich der Einzige bin, der hier versucht, eine Fahne hochzuhalten für den Film. Insofern freut mich das.
Schön, ja. Banausen United. An die Front. Ja, ja.
Oh boy.
Okay, aber jetzt
müssen wir mal
ein sehr interessantes Punkteraten aufzulösen.
Ja, erstmal noch kurz die anderen Punkte. Die sind nämlich desaströs. 4,4 auf IMDb bei einem Metascore von 18.
18, Alter.
Und ich habe mir wirklich ein paar Kritiken durchgelesen und der Vorwurf ist halt wirklich, ja, ist wie SNL. Und dann denke ich mir, warum ist das eine Kritik? Aber gut, Letterboxd 1,7.
1,7 bei Letterboxd, alter Falter. Ist das wack?
So, und ich bin bei 7,5.
7,5 von dir? Okay, das ist viel.
Oh Mann, ey.
Meine Punkte habe ich genannt, 6,5.
Ich fühle mich ein bisschen schlecht.
Und du?
Ja, ich bin bei 3, sorry.
3.
Nice.
Ja.
Ja, ist nachvollziehbar. Ist wahrscheinlich keiner von den Filmen, wo Lee und ich jetzt eine schlechte Punktevergabe nicht nachvollziehen können, weil es ist Geschmackssache. Definitiv. Man muss das kaufen, oder?
Ja, ja, logisch.
Oder halt nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass einer sagt, hier so 5 Punkte oder so, es war nicht schlecht. Sondern das ist so, findet man entweder lustig oder halt nicht.
Ihr seid ja auch die Banausen, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ja, der Name ist Programm, ja. Das stimmt, ja.
Aber hallo.
Gibt es eigentlich noch so Spin-offs von euch? Sowas wie Belegtbrot-Banausen, wo es halt um die Frage geht, Gürkchen zum Leberwurstbrot oder keins?
Bisher nicht. Es gibt die Bewegtbild-Bastarde. Die machen mehr so abseitiges Kino, aber nee.
Abseitiger als Movie 43, interessant.
Ja, ja, tatsächlich. Das geht noch, geht noch nischiger als das.
Interessant.
Ja. So, Lee rechnet die Punkte zusammen.
Ja, habe ich gemacht.
Und? War interessant heute, also war ein lustiges...
Ja, Stu, es lief so gut. Und dann kam Movie 43.
Ah, scheiße.
Ja, verdammt.
Das ist aber schon, da bist du auf jeden Fall auf Rekordkurs, weil 9,5 miese mit 2 Tipps, das ist auf jeden Fall amtlich. Und deswegen, ja, also du nimmst 9,5 miese mit jetzt allein aus der Rutsche. Bei mir sind
ich wollte Geschichte schreiben.
Ja, das
hast du geschafft.
Bist auf gutem Kurs. So, ich habe 1,5 miese jetzt aus der letzten Runde und 3,5 für Guess. Das ergibt in der Summe 12 miese für Stu, 4,5 miese für Guess und 3,5 für mich.
Lee hat's wieder gemacht, ey. Ja. Der Punkterater. Scheiße.
Guck mal, am schlechtesten eingestiegen und dann
am Ende doch noch rumgerissen. Ja, das ist er.
Sehr schön.
3,5, 4,5. Ja gut, okay. Nächste Mal. Wenn du uns nämlich schlägst oder wenn du gleich ziehst mit uns, haben wir dir gar nicht erzählt, dann kommst du in den Lostopf und am Jahresende ziehen wir da von unseren ganzen Gästen, die uns geschlagen haben im Punkteraten, ziehen wir dann einen raus oder zwei und die werden von uns dann mit Blu-Rays oder Kinogutscheinen oder sonst was belohnt. Aber better luck next time, sagen wir mal.
Mit 12
muss ich euch jetzt Blu-Rays schicken?
Ja, jetzt musst du uns die Blu-Rays schicken.
Das können wir auch mal einführen. Ja, sehr schön.
Ja.
Nein, das war sehr, sehr cool, dass du heute zu Gast warst.
Ja. Hat Spaß gemacht.
Hat großen Spaß gemacht.
Definitiv. Ich fand's auch sehr schön. Ich hoffe, ich darf noch mal wiederkommen.
Ich hoffe auch.
Dann bekomme ich eine zweite Chance.
Ja, ja, definitiv.
Wenn ich vorher wirklich sehr großartige psychologische Profile von euch irgendwie machen und dann werde ich euch definitiv perfekt vorhersagen können.
Vielleicht suchst du dir dann auch aus den Auftragsfilmen irgendwas aus, was leichter zu raten ist als Movie 43 und Angst. Das waren schon zwei Klopper, wo ich auch nicht wusste, wo Lee gelandet sein könnte. Und bei dir ist ja immer so. Ist ja immer so eine Frage, so wenn man jetzt irgendwie Jurassic Park da im Portfolio hat, dann weiß man, okay, das Punkteraten wird wahrscheinlich leichter abfallen.
Ja,
ausfallen als bei Movie 43.
Aber stimmt, das wolltest du noch erzählen, beziehungsweise Guest hatte das angekündigt, wir müssen uns dich noch fragen, wieso diese beiden Filme?
Stimmt.
Ich hatte, wie soll ich es ausdrücken, ich hatte Zeitnot. Und ich wusste halt, dass zu der Zeit der Angst da bei Tubi gerade verfügbar war, jetzt mittlerweile nicht mehr. Und Movie 43, keine Ahnung, es war so, nehme ich den, weil ich glaube, über den kann man halt echt gut reden.
Mhm.
Also selbst wenn man sich jetzt nicht einig ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber man kann halt da schon einiges zu loswerden, weil ja jede Episode auch was bietet.
Mhm.
Und deswegen die zwei. Also ich habe da ehrlicherweise nicht besonders viel Gehirnkapazität aufgewendet, sondern einfach in einem Menemu raus bist
ja,
du.
Ja, fein. Ist doch cool.
Das ist aber tatsächlich jetzt im Nachhinein wirklich sehr guter Zug gewesen, weil wenn wir beide hier über Movie 43 abgelacht hätten und den gefeiert hätten, glaube ich, wäre die ganze Nation wieder komplett verständnislos gewesen. Und Stu ist jetzt so ein bisschen die Stimme der Vernunft.
Ja, eben, ja.
Die Stimme des Volkes, genau.
Genau, ein paar können sich mit dir identifizieren. Insofern ist es sehr gut, dass wir das zu dritt besprochen haben.
Ja, sehr gut.
Grüße an Mike, ich glaube, das war eine ganz gute Kombo. Ja. Alright, ja, dann grüß die üblichen Verdächtigen, Schlogger und wie sie alle heißen.
Mach ich.
Und Sven natürlich auch. Und halt die Stellung und dann darfst gerne wiederkommen. Hast dich gut geschlagen heute.
Ja.
Gott sei Dank. Jetzt ja. Kann ich endlich wieder aufatmen. Oh Gott. Also ich muss gleich meine Mutter anrufen. Mutter, es war okay.
Did it.
Die Banausen waren zufrieden.
Ja.
Ja, dann würden wir die Outro drücken und weisen noch auf Steady und Patreon hin. Da könnt ihr uns auch so tolle und qualitativ hochwertige Auftragsfilme und Losfilme reinschmeißen. Und da bringen wir jeden Sonntag eine Sonderepisode für die Guys und Girls, die uns dort unterstützen. Und es gibt Tabelleneinsicht im niedrigsten Paket. Also wer Bock hat, gerne bei Steady und Patreon die Banausen supporten.
Yes.
Wir würden uns freuen und sind noch ein paar Plätzchen frei. Und dann wünschen wir eine schöne Woche.
Genau das. Danke an Stu, danke an alle Supportenden. Wir sind raus.
Ciao.
Tschüss. Tschö.
Bewegt Bild Banausen.